Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Hier ist Simon Müller und bei mir sitzt heute nicht Frank Wechsel, sondern unser Chefredakteur.
Nils Fließhardt.
Genau, und man kann eigentlich sagen, jetzt dieser Dienstag ist ein Dienstag, wo der gesamten Redaktion ein Stein vom Herzen fällt.
So ungefähr, ja.
Ja, aus gutem Grund. Du als Leiter des ganzen Projektes oder jedes Magazins, was wir so rausbringen, kannst ja ein paar Takte dazu sagen, eigentlich mal so zum Einstieg.
Genau, ja, wir kommen noch genauer darauf zurück, aber wir haben just quasi die Produktion unseres großen Specials abgeschlossen. Dieses Jahr im Herbst was Neues für uns. Wir haben nicht ein Hawaii-Special gemacht, wie in den Jahren zuvor, logischerweise, weil es kein Hawaii gibt, sondern wir haben uns mit uns selbst beschäftigt, mit uns Triathleten und dem, was uns in den nächsten Monaten bevorsteht, nämlich Training. Ne? Der Saisonstart steht wieder bevor und wir haben ein monothematisches Training-Special zusammengeschrieben. Also ich, du und alle in der Redaktion. Ja. Und haben da ganz, ganz viel Arbeit reingesteckt und wir sind sehr, sehr, sehr gespannt, wie ihr das findet. Das Ganze kommt in der kommenden Woche raus. Am 21.10. ist EVT. Und ich glaube, nächste Woche im Podcast wird es auch noch detaillierter was dazu geben.
Aber genau, mit allen möglichen Sachen, mit konkreten Anweisungen, Interviews, viel Wissenschaft, Tests, alle möglichen Sachen und unter anderem auch die Trainingspläne, die wieder losgehen.
Genau, und deswegen haben wir gesagt, wollen wir auch einmal kurz heute schon so einen kleinen Teaser darauf machen, weil das ist nämlich wichtig, weil wir geben dieses Jahr mit diesem Special den Startschuss für die neue Trainingsplansaison. Power and Pace geht wieder an den Start und das könnt ihr euch nämlich schon mal in den Kalender dick eintragen. Der Trainingsstart dieses Jahr ist der 2. November. Da geht's quasi los. Und die ersten Pläne sind fertig, die kommen dann raus und dazu wird es auch nächste Woche noch einen komplett eigenen neuen Podcast geben.
Mit allen Details,
genau,
und allen Neuheiten.
Und nur das schon mal so für den Hinterkopf. Also wer sich gefragt hat, wann es denn losgehen soll und wie es losgehen soll dieses Jahr, der 2. November ist unser Trainingsstart.
Ja, es haben ja viele auch auf allen möglichen Kanälen gefragt und auch gerade in den Gruppen zu den Plänen und in der Power and Pace Gruppe. Wer aufmerksam war, hat vielleicht auch schon gesehen, dass eine erste Swift-Veranstaltung angelegt wurde. Ich glaube dann auch sogar für den 3. November. Das wird es dann, können wir glaube ich schon verraten, steht da auch schon drin, wird es dann wöchentlich geben. Also immer eine Swift-Einheit aus den Trainingsplänen Power and Pace, wo nicht nur die Leute, die Pläne machen, mitfahren können, sondern natürlich auch jeder andere auch, ja. Die aber sich nach den Plänen ausrichtet, um dann einfach der Gemeinschaft noch ein bisschen oder die Gemeinschaft noch ein bisschen näher einander zu führen, auch wenn es dann nur virtuell ist natürlich.
Ja, genau. Also Details gibt's alles nächste Woche, richtig. Aber nur schon mal zum Lustmachen und weil ich glaube, es lohnt sich. Also da bin ich von überzeugt, weil wir haben da echt viel Arbeit reingesteckt und ich glaube, das wird einen voranbringen, wenn man das liest.
Das glaube ich auch. Genau, die 164 Seiten in 4 Wochen sind jetzt abgehakt. Die Triathlon-Welt hat sich natürlich trotzdem weitergedreht mit all ihren Facetten und jetzt zu dieser Jahreszeit traditionell auch nicht nur mit den sportlichen Komponenten, die ja dieses Jahr sowieso sehr, man kann schon was sagen, nicht vorhanden sind, aber ein paar Ergebnisse gab es doch. Links und rechts auch wieder so ein paar Dinge, über die wir dann später noch sprechen. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, dass sich auf der Materialseite wieder einiges tut. Wir kennen das sonst von Hawaii, dass in der Rennwoche viele Hersteller die Gelegenheit nutzen, um entweder auf der Expo, die ja da im Triathlon-Universum eigentlich am größten ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche, so gleich auf mit Rot.
Ja, genau. Ja, weiß gar nicht von der Fläche, aber es ist natürlich viel da und ich meine, die Location kann natürlich nicht geschlagen werden, da direkt am Ozean unter Palmen da die Messestände aufgebaut. Aber es sind auch nicht nur die Firmen, die da auf der Messe ausstellen, sondern auch drumherum sind natürlich von den ganzen Radherstellern und Komponentenherstellern und so eigentlich die Vertreter auch alle da, einfach um auch die gesponserten Athleten auch zu unterstützen, aber eben auch jedes Jahr, um neue Sachen zu präsentieren. Ne? Also häufig ist das so ein Launch-Termin, der einfach dann nochmal genutzt wird. Ich meine, der Herbst war früher noch mehr als heute traditionell in der Radbranche durch die großen Messen immer so die Launch-Geschichte. Da wurde halt immer für die kommende Saison das gesamte Material vorgestellt. Früher häufig tatsächlich auch wirklich auf der Messe, dann wirklich mit den Veranstaltungen. Das hat sich alles so ein bisschen aufgeweicht. Jeder hat mehr und mehr in den letzten Jahren immer so die eigenen Termine gesucht und eigentlich im Prinzip die Sachen präsentiert, wenn sie fertig waren. Im Triathlon-Bereich war aber dann eben häufig entweder der Sommer, ne, wenn die großen Sommerrennen sind, dass da dann eben das neue Rad oder was auch immer präsentiert wurde, weil natürlich dann die erfolgreichen Langdistanzathleten dann auch damit dann an den Start gehen wollten. Oder eben dann, dass es dann zu Hawaii eben nochmal was gab. Ne?
Und, ja, also die Leute, die das sonst in den vergangenen Jahren immer verfolgt haben, kennen das wahrscheinlich auch von unseren Bildergalerien, Kurztests, Magazin oder online, dass dann auf der Messe die Chance genutzt wird, entweder Dinge auszustellen, schon vorzustellen oder es eben eigene Pressekonferenzen für so ganz große Neuheiten gibt, wie unter anderem auch für Räder. Und du bist ja mittlerweile auch bekannt dafür, ich weiß nicht, wie viele Jahre genau du bei Roadbike zuvor gearbeitet hast und wie viele hunderte Räder du auch schon gefahren bist. Und
Viele.
Und jetzt in der vergangenen Woche oder in den letzten zwei Wochen wurden ja drei relativ große Neuheiten auf dem Radmarkt bekannt gegeben, die für Triathleten auch interessant sind und wo man auch gesehen hat an irgendwie der Aufmerksamkeit, an den Kommentaren, an dem Feedback, dass das auch viele zu interessieren scheint und da dann einiges offensichtlich gerade in Bewegung ist. An der Stelle kannst du auch mal übernehmen, weil ich glaube, die letzte Neuheit war das neue Scott.
Ja.
Und das war auch sicherlich das, was für das meiste Aufsehen gesorgt hat.
Ich denke auch. Also ich meine, das war natürlich das Rad, auf das schon sehr, sehr lange gewartet wurde auch natürlich. Ne? Ich meine, das neue, also...
Weißt du aus dem Kopf, wann der Vorgänger rausgekommen ist?
Kurz vor, also wann es genau präsentiert, also die erste Präsentation muss auch 2014 gewesen sein. Also es kam quasi auf dem Markt, es wurde vorgestellt. Ich glaube, richtig in den Markt eingeführt wurde es dann erst Anfang 2015. Mhm. Aber vorgestellt wurde es, wenn ich mich jetzt nicht irre und kompletten Quatsch erzähle, 2014 und dann ist Kienle direkt Weltmeister geworden mit der neuen Karre.
Ja, wenn das wieder so funktioniert.
das war quasi, das ist mal aufgegangen, also auf jeden Fall. Und man merkt an der Zahl, das ist halt auch für ein Rad schon ein relativ langer Zyklus. Ja. Das heißt, es war, und die Spatzen haben es ja auch schon seit sehr langer Zeit von den Dächern gepfiffen, dass da was Neues kommt. Es gab auch Spy-Shots, es wurde im Internet und so weiter alles schon Bilder wurden mal gezeigt irgendwann zwischendrin, sodass man auch schon so ein bisschen was ahnen konnte. Und jetzt war es soweit. Jetzt gab es die große Präsentation in der Form, dass es hieß, ja, das Rad ist da. Leider kein, eben ohne großen Aufschlag mit Hawaii, aber trotzdem war es jetzt fertig und deswegen geht es jetzt raus. Und hat für Aufsehen gesorgt. Also schon ein interessantes Rad, so Details und Bilder gibt es alles auf trimark.de, kann man sich angucken. Interessant finde ich bei der ganzen Geschichte, dass man sich sehr lange Zeit gelassen hat, auch für eigene Lösungen. Ne? Ich meine, das ist ja immer, und es wird immer diskutiert, das finde ich immer auch sehr spannend, wenn man dann da drunter guckt, unter die Kommentare, wie das aufgenommen wird, wirst du immer Leute haben, die sagen, oh, katastrophale Farbe, geht gar nicht, wie sieht das denn aus mit der Gabel, was soll dies, was soll das? Also da ist natürlich sehr viel Geschmackssache, wie soll man sagen? Es ist viel, also ich finde es ein sehr, sehr interessantes Rad. Also ich habe es selber leider noch nicht die Hand dran gehabt und selber noch nicht gefahren. Das wird dann hoffentlich bald kommen. Und dann kann man auch sicherlich mehr zu sagen, aber so Thema Integration ist relativ viel mitgedacht, so, ne, eingebaute Flaschen als Teil des Rahmens, ungewöhnliche Rahmenform, was sicherlich das ist dann natürlich immer, die Entwickler gehen natürlich immer hin und gucken mit sehr umfangreichen Tests, was Aerodynamik angeht und so weiter, natürlich Windkanal, aber auch vorher eben ganz, ganz viel in TFD, also im Computerprogramm, wo quasi berechnet wird, wie sich das verhalten würde, das Anströmverhalten. Und da geht Scott schon tatsächlich auch ein bisschen andere Wege als andere. Man wird es auf den Bildern sehen. Ein ziemlich großer Gap zwischen Vorderrad und Unterrohr. Integration mit einer ganz großen wie soll man sagen, keine Bento-Box auf dem Oberrohr oder im Oberrohr, sondern irgendwie sieht fast aus, da wo bei vielen das Trinksystem wäre, ist quasi eine große Box für Riegel, Gels und so weiter. Und dann eben integrierter Tank. Ja, spannendes Rad an sich. Also es war für mich eine spannende Woche auf jeden Fall, damit drauf zu gucken.
Ja. Als Technik-Nerd. Ja. Gibt es in zwei Versionen mit auch dann unterschiedlichen Features und unterschiedlichen Preisen. Hast du da im Kopf, was da die Unterschiede sind?
Ausstattung. Also der Rahmen ist das Gleiche. Und ja, hauptsächlich Laufräder und Schaltung, die sich unterscheiden. Und da Scott da beim Topmodell halt eben auch ins ganz teure Regal gegriffen hat, was Laufräder und so weiter angeht, erklären sich vielleicht auch so ein bisschen die Preise, die auch für große Diskussionen gesorgt haben.
Ich glaube, die liegen bei 8.999 und 14.999.
Ja. Und das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, ne? Muss man sagen. Also damit sind sie nicht alleine, das muss man auch fairerweise sagen. Gibt auch andere Hersteller, die das für ihre Topmodelle verlangen. Da muss ich, also ich sehe das immer relativ emotionslos, ehrlich gesagt. Also ein Rad für 15.000 Euro liegt so weit außerhalb meines Budgets, dass ich da nicht mal drüber nachdenken bräuchte. Aber ich bin einfach von der Technik fasziniert. Deswegen ist mir das immer relativ egal, was da für ein Preis dran steht.
Aber du hast ja einen ziemlich guten Einblick und auch gerade schon gesagt, es gibt mittlerweile so einige Hersteller, die in den Preisregionen die Spitzenmodelle rausbringen. Ist das Markenbildung, um zu zeigen, hier, also wir können das, wir wollen so ein Ding auf dem Markt haben, um einfach nach außen präsentieren zu können. Einmal, wir können vielleicht unsere Profis damit ausstatten, die haben dann auch das allerbeste Material und wir sind in der Lage, einfach mit dem maximal Möglichen etwas zu entwickeln, was uns dann gut steht, wo wir aber wissen, wir verdienen daran nicht wirklich viel Geld, wir verkaufen nicht hunderte, tausende Räder davon oder, weil ich kann mir das tatsächlich schwer vorstellen. Ich habe da keinen Einblick, ich habe kein Vorstellungsvermögen. Ich weiß, dass so ein Rad, diese Special Edition vom Cervelo in der Lamborghini-Edition für 25.000 Euro oder Dollar. Damals gab es 25 davon. Eins hing dann immer auf Hawaii, auf der Messe. Das ist natürlich dann streng limitiert, aber wenn man dann auch die aktuellen anderen Modelle nimmt, könnte mir nicht vorstellen, dass es ein lohnender Markt ist, kann mich natürlich aber auch täuschen.
Ja, das ich glaube, das kann man auch gar nicht so einfach beantworten, weil ich glaube, das ist von Firma zu Firma auch unterschiedlich. Es gibt mit Sicherheit Firmen, die sagen, wir haben das in der ganz teuren Variante, wir schielen aber eher auf die günstigere Version, aber günstiger ist in diesem Fall dann eben auch 9.000 Euro, schwerlich als günstig, aber das gibt es ja bei anderen Herstellern, ne? Dass es der gleiche Rahmen ist und dass er einfach dann anders ausgestattet wird, ne? Und dann in bezahlbar sozusagen noch verfügbar ist. Ja. Gibt aber auch Hersteller, die auch nur so teure Räder verkaufen und sagen halt einfach, die haben halt Premium-Kundschaft. Ich meine, du kannst dir das ja selber, wenn du dich an die großen Wechselzonen in Frankfurt und Rot erinnerst, oder was ich, da siehst du diese Räder ja. Es ist ja nicht so, dass das quasi hypothetisch ist, dass es das irgendwo mal irgendwo gab, aber es kauft ja niemand oder so. Das ist es ja ganz und gar nicht. Also man sieht diese Räder ja. Auch bei Rädern, die eben in dieser Preisklasse sich befinden. Und dann sieht man davon vielleicht, weiß nicht, bei einem Rennen wie in Frankfurt, keine Ahnung. Ich finde immer so, das P5X war damals immer von Cervelo, weil das einfach so auffällig ist. Ne? Da hat man es immer gesehen, okay, es gibt es tatsächlich. Das stand dann, weiß nicht, 3-4 Mal in der Wechselzone bei ein paar tausend Rädern. Ist das viel? Ist das wenig? Sind das vielleicht schon alle, die es gibt irgendwie in Deutschland? Das kann man schwer beantworten. Und die Hersteller lassen da ja auch keine Zahlen raus, in dem Sinne, dass sie sagen, wir verkaufen da so und so viele. Aber ja, ich meine, das kann man sich ja ausrechnen, wie viele Triathleten gibt es, wie viel gibt es, die da in der Top-Klasse investieren. Also die werden sicherlich keine 10.000, 15.000 Räder davon verkaufen. So. Sind es mehr als 100? Who knows? Keine Ahnung. Werden wir uns mal hinterklemmen und uns mal erkundigen, weil ich meine, diese diese Diskussion, der werden sie sich ja schon irgendwie auch stellen müssen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele über den Preis diskutiert haben, das hat halt viele getroffen, weil ich glaube, viele haben darauf
die hätten es gerne gehabt. Aber ja. Das ist einfach schon dann sofort, da liest du komplett in den irgendwie die Vorstellung ja. Und schaust dir das an und denkst, was für ein geiles Rad, bist ganz unten angekommen, unten ist das Preisschild dran und dann bist du einfach entsetzt. Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass es genauso gewesen ist. Was mich dann noch interessieren würde, jetzt nicht gebunden an Scott, sondern prinzipiell, und wenn ich jemand fragen kann, dann gerade dich auf jeden Fall, wenn du schon sagst, so viele Jahre hat man das Rad entwickelt oder man hat so lange gewartet, wenn wir jetzt davon sprechen, dass sich das lohnt oder sich das nicht lohnt, wie viel Geld wird dann in eine Radentwicklung gesteckt?
Boah, gute Frage. Das kann ich so nicht beantworten und das kann man auch pauschal nicht beantworten. Also weil das von Hersteller zu Hersteller extrem unterschiedlich sein wird. Also das hängt
auch so. Hast du da mal Zahlen über die Jahre erfahren?
Nee.
Also muss jetzt auch nicht mal, das würde mich einfach prinzipiell mal interessieren, muss jetzt nicht mal im Triathlon-Bereich sein, sondern auch irgendwie, es kann auch ein x-beliebiges neues Rennrad von vor 5 Jahren, weil ich kann mir einfach nicht vorstellen, welcher Preisklasse man sich da bewegt.
Nee, also kann ich auch ehrlich gesagt nicht sagen, aber das ist auch extrem unterschiedlich, ne? Je nachdem, wie viel Know-how du in deiner eigenen Firma hast, wie viel musst du einkaufen, also wie du musst ja, es gibt Zweifel, Leute eben dazu holen, du musst Windkanalkapazität, also Specialized zum Beispiel hat einen eigenen Windkanal, in dem sie die Sachen, die müssen nirgendwo hin dafür mussten sie den irgendwann mal bauen und bezahlen und da irgendwelche Sachen drinne testen. Andere gehen halt an Bodensee und mieten sich den. Die Frage ist, wie viel kannst du in Computersoftware, ist halt auch die Frage, wie viel also CFD-Software gibt es mittlerweile, also viel, viel leichter zugänglich als nur vor 5 oder noch mehr Jahren, aber da wird immer von Rechenpower geredet, ne? Mhm. Also dass du wirklich diese großen Tests da durchlaufen lassen kannst, und das ist wohl auch heutzutage immer noch nicht so einfach und braucht wohl ziemliche Supercomputer, sagt man immer, die diese Rechnungen machen können, damit das in einem angemessenen Zeitraum ausgespuckt wird. Also ich bin kein Entwickler, bin kein Aerodynamiker, aber wenn man mal diese Excel-Sheets gesehen hat, irgendwie ist alles voll mit Zahlen und so weiter. Da steckt halt unter Umständen halt ein Riesenaufwand dahinter oder eben auch nicht. Also man kann ja auch ein Rad neu rausbringen und sagen, so, wir haben jetzt gar nicht so viel neu gemacht, das ist mal die Grundannahme, das hat jetzt eine Scheibenbremse, wir haben hier ein bisschen am Cockpit was verändert und machen eine Box hierhin oder dahin, ist ein Unterschied, als wenn du sagst, irgendwie, das soll alles Teil des Rahmens sein, du hast keine Ahnung, du gehst ganz andere Formensprachen und so weiter. Da kann ganz extrem unterschiedlich großer Aufwand drin stecken und dementsprechend auch unterschiedliche Kosten. Ne? Das kann ich nicht beziffern. Aber sagen wir mal so, das sind ja alles keine Wohlfahrtsverbände. Wenn sich das nicht irgendwie lohnen würde, auf irgendeine Art und Weise, würden sie es ja nicht tun. Ja, dann würde ja jeder Controller würde dir sagen, nee, machen wir nicht.
So. Weißt du, in welchem Bereich dann die Herstellungskosten liegen? Also jetzt quasi pro Rad meine ich jetzt. Also wie viel Gewinn würde man mit einem Rad tatsächlich machen, was 15.000 Euro kostet?
Auch total, oder 10 oder? Auch total unterschiedlich. Aber ich meine, du kannst ja das ja je nach, auch da kannst du das nicht sagen, weil alleine, wenn du überlegst, je nachdem, wie groß deine Firma ist, bekommst du zum Beispiel, wenn wir jetzt großen Komponentenhersteller wie Shimano nehmen, der hat ja kein Preisschild an seinem Ding, wo er sagt, das kostet für dich so und so viel. Mhm. Wenn du Hersteller XY bist, dann zahlst du so und so viel für eine Dura Ace, und wenn du ein anderer Hersteller bist, zahlst du einen ganz anderen Preis. Mhm. Ja, und das
gibt's wahrscheinlich auch wieder Ermäßigungen, je nachdem, wie viele
klar, du herstellen fährst. Ja, logisch. Und wie viel sagst, oder ob du dich generell an die bindest und sagst irgendwie, also auch da im Hintergrund passieren da so viele Dinge, die einfach dann auch den Preis mitgestalten. So, aber ich meine, letztendlich ist es auch da wieder, ne, wo lässt du den Rahmen fertigen und so weiter. Da geht es ja letztendlich in der Kalkulation, da sind ja die Produktmanager letztendlich gefragt. So, ne? Die können ja auch nicht so, wie sie wollen und aus dem Vollen schöpfen. Wenn die das könnten, dann würden die Räder noch viel, viel teurer werden, ne? weil sie dann einfach sagen würden, so, das wäre noch geil
und ist das
wäre noch
echt geil. So?
Ja, natürlich. Also das sind, die müssen immer das ja mitkalkulieren, jedes kleine Teil.
Das heißt, die 15.000 Euro Version von den großen Herstellern ist immer schon ein Kompromiss?
Immer. Natürlich, okay. Klar. Also ja. wenn du so willst, sind das hört sich bescheuert an irgendwie bei den Preisen, aber das ist ja nie so, also auch egal, also wir bewegen uns ja an so einer Spitze von dem, was so die Technologie, das hat man ja auch gemerkt, die Sprünge, diese Riesensprünge werden ja, das wird immer kleiner. Die Riesensprünge gibt es ja nicht mehr, was Aerodynamikverbesserung angeht.
Aber das wirft doch die Frage auf dann, warum die Profis teilweise dann auch mit den Rädern fahren. Also das sind ja dann teilweise, wenn wir jetzt von der Weltspitze reden, würde es sich dann ja lohnen, vielleicht da zu investieren. Und da wäre es ja nur schlüssig, wenn man sagt, man baut diesem Athleten das bestmögliche Rad. Oder werden wir jetzt alle schon jahrelang verarscht und die fahren alle eigentlich ein anderes Rad?
Nein, das nicht. Gut, ich meine, im Triathlon, aber ich meine, da ist ja eine Entwicklung, die wir zum Beispiel gesehen haben mit den Cockpits in den letzten Jahren, dass sie dann gesagt haben, okay, wenn wir noch irgendwo was rausholen wollen, dann gehen wir jetzt mal ans Cockpit. So, dann, ne, da war dieses Patrick Lange-Projekt, der hat damit mehr oder weniger, da haben die dann einen riesen Aufwand betrieben. Um das zu machen.
Custom, 3D geprintet und so noch. Ne?
Genau, und aus Titan gedruckt, drucktes Cockpit gemacht und siehe da, relativ zeitnah danach wollten die anderen das auch und es gab dann verschiedene Lösungen, gibt es einen eigenen Markt mittlerweile drüber. Ne? Denn, wir haben dann eine Geschichte zugemacht in der Zeitschrift. Und das zeigt zum Beispiel, dass sie da dann rangegangen sind und solche Lösungen ja angegangen sind. Ne? Und wenn du allein dieses Cockpit von Patrick Lange hat damals einen beträchtlichen fünfstelligen Betrag gekostet, wenn du das alles zusammengezählt hast. Ja? Wenn du gesagt hast, die ganzen Entwicklungskosten und so weiter. Und das war ja nur ein Teilbereich. Ja, wenn du sagst, was wäre theoretisch möglich, ja, aber das wäre unverhältnismäßig. Und ja, man muss natürlich auch immer noch fragen, klar steht man dann als Hersteller, als Radhersteller dann auch mal kurz Fame irgendwie dafür, dass man irgendwie was Spezielles gemacht hat und irgendwie eine Sonderlösung und wir stürzen uns da ja auch alle drauf. Aber ich stelle mir dann immer die Frage, was ist das für eine Marketingbotschaft am Ende? So, du willst ja ein Rad verkaufen, was es von der Stange gibt. Wenn du aber irgendwie ständig signalisierst, mein Super Pro kriegt aber was anderes. So,
klar, ne? Marketingtechnisch wäre es eine Katastrophe.
Ja, das ist halt eben die Frage. Ne? Nimmst du das halt mit, dass die Leute dann über dich reden oder sagst du, ich versuche was auf den Markt zu bringen, was am besten gar nicht mehr verändert wird, so, ne? Und dann, ne, würde ich ja sagen, das erfüllt alle.
Das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis letztendlich.
Genau, im Prinzip schon.
Also logisch, wenn man das aus der Perspektive betrachtet, dann profitiert natürlich auch jeder Hersteller davon, dass man damit Werbung machen kann, wenn ein Athlet XY einen bestimmten Erfolg auf dem Rad erzielt hat.
Rad von der Stange,
also ja. Das ist, klar, das erschließt sich natürlich. Aber also ich bin dann aber trotzdem gespannt, wie bereit man irgendwann vielleicht noch sein wird zu gehen, um da ans Maximum ranzukommen. Weil wenn man jetzt halt sieht, letztendlich lässt man ja doch immer oder stellt man ja, wenn man genau hinguckt, auch fest, dass vieles von dem custom-made ist. Also sowohl beim Rad als auch ganz viele anderen Sachen. Sei es jetzt die Schuhe oder die Anbauteile. Bei Reifen ist es ja auch schon seit ganz vielen Jahren so. Das heißt, selbst wenn man dann sagt, ich fahre das gleiche Rad, irgendwie ist dann die Ausstattung und die Details sind ja auch andere. Wenn man dann eben doch feststellen sollte, okay, man könnte über Anpassungen beim Rad doch nochmal einen Sprung machen, was ich jetzt nicht weiß, aber wenn du sagst, es scheitert quasi nur an den Kosten und an den Zusammenhängen damit, dann wäre es ja durchaus denkbar, dass man nochmal irgendwann was anderes erlebt
findet. Ja, aber es wird ja auch immer also wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wenn du noch eine weitere kleine Verbesserung machen willst, wird es unfassbar teuer. Also quasi die letzten Gramm rauszuschwitzen oder die letzten, ja auch Gramm bei Drag, ein bisschen bessere Aerodynamik hinzukriegen, da reden wir wirklich wir reden von ganz, ganz, ganz kleinen Wattzahlen, die das bringen kann. Und das wird sich auch nicht groß ändern, weil ich meine, das ist halt einfach, du redest von 75-80% machst du halt aus auf deinem Rad. Ne? Dann der Rest ist das ganze Rad und da geht dann noch ein Großteil auf die Laufräder. Da kannst du ja ausrechnen, wie viel kann man an einem Rahmen noch rausschwitzen, sag ich mal. Das wird schwierig, sagen wir mal. Und es wird zunehmend schwieriger. Es ist nicht, glaube ich, es ist nie ausgeschlossen, ne? Weil gerade im Triathlon kann man ja auch verrückte Wege finden manchmal. Und auch da halte ich mich mittlerweile zurück. Ich habe schon oft in meiner Laufbahn irgendwie das Ende der Fahnenstange ausgerufen bei ganz vielen Dingen, sei es Gewicht oder was weiß ich. Und dann wurde es dann auf einmal doch wieder pulverisiert.
Ja, ist ja trotzdem auch spannend, wenn man sieht, wie unterschiedlich die Geometrie von den Rädern trotzdem sein kann. Ne? Also auch die Bauweise. Ja. Irgendwann kam dann das neue Specialized, wo auch viele gesagt haben, wie schrecklich sieht das denn aus und was ist das für eine katastrophale Lösung, dann hinten das alles anzubauen. Und also vielleicht kommt da irgendwann nochmal jemand mit einer ganz anderen Idee um die Ecke.
Ja, total.
Ist ja nicht ausgeschlossen.
Patente darf man auch nicht unterschätzen. Gibt es auch ganz viele, von denen man ja auch öffentlich nicht weiß und ich dir jetzt auch nicht sagen kann, das und das. Mhm. Aber das ist auch so ein Punkt, wo man sich manchmal fragt, warum machen die das nicht? Und die Antwort wäre dann, weil irgendjemand darauf das Patent hat.
Was zum Beispiel?
Bei Felgenformen war das zum Beispiel früher so. Ne? Da, ohne jetzt genau zu wissen, wie es war, aber ich meine, Head hat damals das Patent gehalten auf ein bestimmtes Profil. Und ja, manchmal kann man sich, glaube ich, einigen, ne? Sei es finanziell oder irgendwie auch im Gegenzug, dass man was anderes zu bieten hat, was vielleicht ein anderer Hersteller haben will. Und manchmal ist es schwierig, weiß kann man inwiefern in diese Interna kommt man auch schwer rein, aber auch im Schaltungsbereich gibt es ja auch nur ein paar Anbieter. Da war es auch immer schon so, dass Shimano und SRAM sich da irgendwie so war, dass es Patente gab, die, da würdest du niemals drauf kommen, dass sowas patentiert sein kann. Aber letztendlich ist es dann so und das macht dann manche Sachen schwierig.
Ja. Die anderen beiden Räder, die rausgekommen sind, waren noch ein Triathlonrad von Orbea und ein Rennrad von Canyon.
Ja.
Ich würde jetzt mal sagen, ähnlich viel Aufmerksamkeit auch bekommen, wobei das Scott natürlich so ein bisschen hervorstach auf jeden Fall.
Ja, ich meine, klar, es hängt natürlich auch mit Kienle zusammen, ne?
Ja, ja, klar.
Dass es einfach sein Rad ist und Scott ist natürlich auch nicht. Aber das Orbea zum Beispiel ist ein gutes Beispiel dafür gewesen, dass man auch einen eigenen Weg gegangen ist oder auch schon immer auch einen eigenen Weg da geht, aber die ganz anderes Klientel im Sinn haben. Ne? Also die haben zum Beispiel auch ganz klar gesagt bei der Präsentation, die Leute gucken halt und sagen, du hast ja halt immer die Möglichkeit, machst du ein Rad mit einem integrierten Trinksystem, das ist halt ein Riesenaufwand und das bedarf auch immer großer Entwicklungsarbeit. Oder sagst du, wir machen ein Cockpit und kümmern uns um das Thema Einstellbarkeit und dass das so und so weiter funktioniert und wir setzen da drauf, dass die Leute sich das Trinksystem aussuchen, was sie haben möchten und sagen, wir machen das darauf. Und die haben auch gesagt, dass da noch so und so viel zu investieren, um ein eigenes Trinksystem für dieses Rad zu entwickeln, dass das die Möglichkeiten der Firma übersteigen würde. Haben sie ganz klar gesagt. Dann so ein Rad können wir nicht, das kriegen wir nicht hin. Und Orbea hat da viel mehr darauf abgezielt, eben auch die in Anführungsstrichen Mittelklasse und untere Klassen zu bedienen. Was natürlich auch immer schon, ich meine, wir reden trotzdem dann von mehreren tausend Euro, ne? Also ich meine, 5.000 Euro, 6.000 Euro bist du halt auch schnell dabei. Ja. Und auch bis fast 10.000 Euro hoch.
Wo lag jetzt der Preis?
Das weiß man nicht. Beim Orbea, jetzt müsste ich jetzt, weiß nicht aus dem Kopf, meine ich 6.000 mit Ultegra DI2, glaube ich. Also das ist, glaube ich, das Mittelklasse-Modell gewesen.
Ja.
Also auch schon eine Menge Holz. Aber ja, auch interessant. Ne? Und da geht ja so ein Detail wie, das Rad hat jetzt Scheibenbremsen, geht ja irgendwie jetzt schon unter, weil ich meine, das ist logisch, ja. Ne? Alles, was jetzt kommt, hat halt Scheibenbremsen. Das ist das, was wir auch schon seit Jahren sagen, dass das kommen wird, passiert halt jetzt.
Was ist so deine Meinung, wenn man sieht, keine Ahnung, also eine Parallele wäre ja auch die Modewelt, also alles war irgendwie schon mal da, kommt wieder, verschwindet wieder, irgendwann aus Innovationsdruck oder weil jemand dann doch noch eine aktuelle Messung aus der Schublade kramt, die dann doch sagt, Felgenbremsen sind nochmal besser, dass es nochmal einen Trend zurückgibt.
Ja, eigentlich nicht. Das zeigt ja auch so, dass die Scheibenbremse sich halt eben in allen Bereichen durchgesetzt hat, auch beim Mountainbike, im Cross, beim Rennrad. Es hat halt nur lange gedauert, bis es letztendlich angekommen ist. Und es war bestimmt nicht so, dass sie sich durchgesetzt hat, weil der Markt danach verlangt hat. Mhm. Das war gerade im Triathlon garantiert nicht so. Aber
sondern aus rein Performance-Gründen.
Aus Performance-Gründen und einfach aus Praxisgründen. Ne? Die haben halt irgendwann, die Firmen hat sich halt, beim Mountainbike war das dann ja irgendwann auch keine Frage mehr. Ne? Da hat man am Anfang ja auch gesagt, ja, wieso die Cantilever-Bremse, das funktioniert doch alles. Ja, aber irgendwann war die Scheibenbremse da und dann hat man auch gesehen, ja, das ist einfach das überlegene Bremssystem. So. Und dann ging es ja schrittweise weiter und dann war tatsächlich irgendwann nur noch die Frage, irgendwann wäre ja auch für die Laufradhersteller ist halt irgendwann das auch nicht mehr wirtschaftlich, dass du sagst, ja, wir bieten alles für Felgenbremsen und alles für Scheibenbremsen an und so weiter. Das wird irgendwann, wird es so sein, dass eben alles, ja, sich auf die Scheibenbremse dann letztendlich hinausläuft. Und dann war es halt einfach im Triathlon dann irgendwann auch so, dass auch in den Firmen dann irgendwann gesagt hat, wenn wir jetzt anfangen und ein neues Rad entwickeln und das vielleicht 2, 3, 4 Jahre dauert, dann ist das garantiert kein Modell mehr mit Felgenbremse, weil das haben wir jetzt und dann ist denen ja auch klar, soweit können wir ja immer nicht gucken, ne? Also wenn wir mal irgendwann so von dem Produktmanager so einen Laptop finden, dann gucke ich da schnell rein. Aber da ist natürlich, die reden ja jetzt auch schon, wenn jetzt sich die Köpfe heiß geredet wird über Modelljahr 21, da sind die ja schon längst Jahre weiter, ne? Ja, wo sie wissen, was dann kommt. Stelle ich mir auch immer schwierig vor. Aber ja, und da war eben dann vor einigen Jahren schon klar, Triathlon-Räder, die jetzt kommen, sind halt Scheibenbremsräder.
Ich habe die Frage aber eben aus einem bestimmten Grund gestellt, nämlich weil da ein ähnliches Phänomen wir gerade offensichtlich bei Reifen/Schläuchen erleben. Es war jetzt letzte Woche
gutes
so, dass,
Beispiel,
ja, genau, dass das Schwalbe einen neuen Schlauch rausgebracht hat, nachdem wir auch erst in der vergangenen Ausgabe des Magazins uns mit Tubeless-Reifen beschäftigt haben, mit allen Vor- und Nachteilen und Tricks und so weiter. Und Schwalbe da, wenn ich mich recht erinnere, auch immer so ein bisschen eine Vorreiterrolle eingenommen hat und auch bei der Entwicklung ja so davor war, dass sie gesagt haben, darauf kann man sich verlassen, auch versucht haben, viele damit auszustatten und immer so nach außen kommuniziert haben, dass das eigentlich die ideale Lösung sei, jetzt aber einen neuen Schlauch rausbringen. Also und du hast da
genau
den Einblick, dann musst du mal erklären, wie das zusammengeht.
Ja, ist tatsächlich echt eine spannende Geschichte, die vielleicht dazu führt, dass man so auch wir sagen irgendwie, was uns interessiert, mich mein Geschwätz von gestern, dass es tatsächlich, vielleicht tatsächlich doch wieder in eine andere Richtung geht. Also Stichwort ist TPU, thermoplastisches Polyurethan ist das Zauberwort. Auch keine Erfindung von Schwalbe, sondern das ist ja auch was in den letzten Jahren schon aufgekommen ist. Also diese Leichtschläuche aus einem anderen Material, aus einem neuen Material.
Das übrigens auch bei Laufschuhen verwendet wird.
Ja, die ultra leicht, ultra klein zusammenfaltbar waren und so weiter. Und einige Vor-, aber immer noch Nachteile hatten, was Anfälligkeit und so weiter angeht. Und Schwalbe, hast du richtig gesagt, war einer von den treibenden Kräften, die das Tubeless-Prinzip nicht erfunden haben, sondern aber in den letzten Jahren vermehrt gepusht haben, gerade im Performance-Bereich. Weil es immer letztendlich war das dann der letzte Stand. Man bekommt den besten Rollwiderstand eben mit Tubeless-Reifen mittlerweile. Das war quasi Stand von vor 2 Wochen. dann gab es natürlich andere Möglichkeiten, die fast gleich auf waren. Also Latex-Schläuche, wenn Herr Baranski jetzt hier sitzen würde, der geschätzte Kollege.
Dann erzählt er mir wieder, dass ich pro Schlauch dann oder pro Reifen 6 Watt sparen kann. Ja. Sage ich ihm immer wieder, das bringt mir aber herzlich wenig, wenn ich am Straßenrand stehe.
Ja, das sage ich ihm auch immer.
Und aber dann legt er immer auf.
Ja, genau. Aber recht hat er trotzdem. Latex mit einem sehr schnellen Clincher war immer eine sehr, sehr schnelle Variante, aber eben auch ein riskantes Ding, weil Latex ein empfindliches Material ist. Ne? Wenn man das aufziehen will, kann einklemmen, ist hitzeempfindlich. Also muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig mit sein, um diese Performance daraus kitzeln zu können. Ein Grund zum Beispiel, warum Schwalbe gesagt hat, wir bieten keine Latex-Schläuche an. ne? Weil sie das nicht eingehen wollen, das Risiko, dass jemand auf die Schnauze fällt und sagt, ja, ich hatte da einen Schwalbeschlauch drin.
Ja.
Also Latex war immer noch eine Möglichkeit oder eben Tubeless. Also das war eben so, die waren die schnellsten Varianten mit dem Vorteil, dass man gesagt hat, bei Tubeless habe ich halt noch durch die Milch noch den Pannenschutz dazu. So, das war der Stand. Und dann kamen eben diese Leichtschläuche, TPU-Schläuche, wo ja auch schon durch Tests dann gesehen haben, man kommt tatsächlich mit denen auf ein Niveau wie Latex und auch wie Tubeless, was den Neuwiderstand angeht. Aber die waren zum Beispiel für die meisten, für Felgenbremsen zum Beispiel ungeeignet, weil die nicht hitzeresistent waren. Also teilweise auch gar nicht freigegeben waren für Felgenbremsen, die ganz leichten Varianten. Weil natürlich beim Bremsen dann genau da die Hitze entsteht an der Felge, wo der Schlauch ist. Und ja, das kann zu ganz üblen, gerade wenn man eben in Bergen fährt, kann das echt zu üblen Geschichten kommen. So, ne, wenn es einfach zu heiß wird und dann einfach dann Platz ist halt. So, und jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir auf den Links. Jetzt hat aber auch bei Schwalbe offensichtlich diese Entwicklung, und das wussten wir auch schon auch, dass die auch da immer hellhörig werden, wenn das Thema kommt, sind die natürlich nicht mit Scheuklappen unterwegs und gucken auch, was geht, und haben halt tatsächlich offenbar parallel halt auch an diesem Thema weitergearbeitet und kamen dann eben jetzt auch mit dem Erotan-Schlauch, einem TPU-Schlauch, der, und dann wird es nämlich, und dann wird es nämlich interessant, extrem leicht ist. Was heißt extrem? Es gibt noch leichtere, aber viel, viel leichter als zum Beispiel ein Butyl-Schlauch oder auch ein Latex-Schlauch. Also der in der Race-Variante wiegt ja gerade mal so etwas über 40 Gramm, was richtig, richtig wenig ist. Gleichzeitig soll das Material, was sie mit BASF und einem weiteren Hersteller entwickelt haben oder Kunststoffverarbeiter entwickelt haben, oder ja, BASF hat es entwickelt, aber die können es halt nutzen, sehr pannensicher sein. Also sprich gegen Durchstich, sehr, ja, wie soll man sagen, also zäh, also ähnlich wie Latex, ist es schwer quasi da durchzustechen, weil es so sich, ja, sehr, sehr zäh gibt. Und es ist Hitze, soll sehr, ich rede noch in soll, also, ne, wir haben den da, also wir probieren ihn aus, aber da fehlen jetzt einfach noch die Erfahrung. Hitzeresistent sein, ist halt freigegeben für Felgenbremsen. Und jetzt kommt, was es für Triathleten extrem interessant macht, der Rollwiderstand soll sich auf gleichem Niveau wie Tubeless und Latex bewegen. Sprich, du hast jetzt halt eine sehr schnelle Variante, die zwar nicht diesen Milchfaktor der Pannensicherheit hat, aber auch pannenresistent sein soll. Es ist sehr, sehr leicht, wenn du es dann eben mit einem sehr schnellen Reifen kombinierst, was für den Triathleten wieder nicht ganz so spannend ist, weil ich meine, wenn das erstmal rollt, dann rollt es, aber an einem Rennrad zum Beispiel ist das schon ein Faktor. Also wenn du in Bergen unterwegs sein willst, weil es einfach, ja, rotierende Masse ist, und das wirkt sich einfach nochmal anders auf, als wenn du irgendwie 30 Gramm irgendwo an Rahmen klebst, das merkst du natürlich nicht, aber wenn sich das dreht im direkten Vergleich, ja, ist es, ich würde jetzt nicht sagen, es ist spürbar, aber es ist auf jeden Fall ein Faktor. Also, lange Rede, kurzer Sinn, sehr spannend, und Schwalbe hat das so begründet, dass sie halt in beiden Bereichen führend sein wollen. Sie wollen halt die Tubeless-Technologie anbieten für Leute, die Tubeless fahren wollen, und sie wollen auf der Schlauchseite aber auch oben angreifen. Und das ist jetzt extrem spannend. Also ich habe mir auch dann gleich die Frage gestellt, was würdest du tun oder was würde man empfehlen? Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, so, was würde man aufziehen? Wäre ich bisher immer so gewesen, dass ich gesagt hätte, mach Tubeless, weil du hast auf jeden Fall den niedrigen Rollwiderstand und du kriegst den Pannenschutz der Milch. Mit dem Risiko oder mit dem Nachteil, dass wenn du einen Platten hast, dass du dann unter Umständen Schwierigkeiten hast, den Reifen rauf und runter zu kriegen. Also wissen wir alle, es ist zwar viel, viel, viel besser geworden alles, aber das ist nicht so.
Auch immer noch eine Sauerei.
Ja, das, genau, das kommt noch hinzu. Ja. So, das ist, aber das ist jetzt die Frage, ne? Wie würde man da reingehen? Ich meine, hier hast du halt das altbekannte System, und da kommt es halt eben auch noch hinzu. Es ist halt eben auch noch ein weiterer Vorteil des Materials ist, dass es viel, viel, viel einfacher zu montieren ist als zum Beispiel Latex. Ne? Also dass du es einfach, du kannst ihn halt ganz normal montieren, wie einen ganz normalen Schlauch. Mhm. Und das bekommt halt auch jeder hin. Und ja. Ohne Risiko. Und dann hast halt eine schnell, genauso schnelle Variante, die leichter ist. Also es kommt jetzt halt wirklich auf den Einsatzzweck an. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da auch so die Tests ergeben dann auch in Zukunft. Und
ja, weil das muss man ja auch sagen, von Schwalbe kennt man natürlich die Qualität, auch aus vergangenen Tests und aus ganz, ganz vielen Jahren. Aber letztendlich, weil du gerade schon meintest, soll dies und soll das, also man wäre ja auch erstmal als Hersteller wahnsinnig dämlich, wenn man nicht sagen würde, das funktioniert alles.
Ja, ja. Klar, vor allen Dingen, da sind das natürlich auch Sachen, die du relativ, also weil da auch die Tests ja standardisiert sind, ist das ja auch nachzuvollziehen. Ne? Ja, also
genau.
Ist ja relativ einfach, wenn man dann die Apparaturen hat, aber die haben die anderen ja auch und das ist, ja. Mhm. Also von daher wird das schon so sein. Ja, bisher, das ist wiederum für Triathleten noch, wird sich auch zeigen müssen, wie das funktioniert, halt noch mit relativ kurzem Ventil. 40er ist halt für richtig hoch noch nicht geeignet. Das ist natürlich wieder eine Frage. Man muss mit Ventilverlängerung arbeiten, wie dicht ist das und so weiter. Das,
ja, und ja. Ausgehend davon, dass das alles so funktioniert, was wir jetzt einfach mal annehmen, dann liegt, glaube ich, der Preis pro Schlauch bei 30 Euro.
Ja.
Das ist natürlich auch echt viel.
Ja, wobei da bin ich relativ unemotional, weil da ist natürlich echt die Frage, wie oft willst du das austauschen, dass das ins Gewicht fällt bei dem, was man alles so also soll sich überheblich klingen, aber ich meine, letztendlich, also würde man daran jetzt sparen?
Das
und sagen, das ist der Preis ist jetzt quasi ein Faktor für mich, dass ich das nicht einsetzen kann. Also wo wir, also
nee, das nicht. Aber ich glaube, es ist so ein bisschen dieses.
Es ist ja nicht mal Verbrauchsmaterial in dem Sinne, weil es ja nicht kaputt geht.
So. Ja gut, aber es kann aber kaputt gehen und dann müsstest du natürlich ersetzen. Dann hast du vielleicht zwei Räder, möchtest das auf beiden irgendwie haben, wenn du mal Rennrad fährst, wenn du mal Zeitfahrer fährst. Also alle, die Kurzdistanz machen und in der Liga starten, die wollen natürlich auch die beste Performance für ihr Rennrad und zeitgleich wollen sie vielleicht eine Mitteldistanz machen oder Langdistanz. Ja. Dann bist du halt schon 120 Euro los plus Ventilverlängerung. Das natürlich dann, also ich glaube, was die Leute nicht oder die stört, ist nicht der Preis an sich, weil 30 Euro, wie du gerade schon einordnen wolltest, so pauschal sind ja erstmal nicht viel, wenn man diese Sportart betreibt.
Ja.
Aber es ist so dieses Hamsterrad, was sich weiter dreht, dass
klar.
Einfach der Trend dahin geht, dass man für alles, was man braucht, irgendwann Summen bezahlt, die in irgendeiner Form ins Gewicht fallen. Also es ist nicht mal so, ist ja bei Reifen auch schon so. Ist ja mal eben neuen Reifen kaufen, wenn das irgendwie in der Topklasse sein soll, zahlst ja auch 60.
Da würde ich dir noch viel eher, so. Weil das ist natürlich auch viel schneller runter. Ne? Also
ja.
Da ist sogar auch das ganz teure Material, übrigens dann auch noch, ne, auch Tubeless-Reifen auch teuer.
Ja.
Ist klar. Da würde ich so, sofort sagen, ja, da, aber im Verhältnis dazu, wie viel du da gewinnen kannst an Performance bei Reifen, ist das immer noch ein Klacks, als wenn du sagst irgendwie, ich habe das Plasma 5 und kaufe mir jetzt das Plasma 6. So, weil das ein bisschen besser ist von der Performance.
Ja.
Ne, also das da sind die Unterschiede halt, ne? Oder und beim Reifen kannst du wirklich was rausholen, so, ne? Und auch jetzt zu, keine Ahnung, wenn du ganz normale 100 Gramm Botylschläuche fährst, ne, die musst du vielleicht dann auch irgendwann mal, also da würde ich jetzt sagen so, ey, die Investition wäre es mir wert, das jetzt auszuprobieren und zu sagen, hey, dann mache ich die da rein, wenn ich das nächste Mal den Reifen tausche. Also,
sticht natürlich einfach nur hervor, wenn man es so auf dem Papier sieht, ne?
Aber made in Germany, also bei denen in Reichshof am Standort gefertigt. 100% recycelbar, sagt der Hersteller. Man kann es kostenlos denen wiedergeben und sagen, hier, bitte wieder neu machen. Also nicht für einen selber, aber dass man, also ist ja auch immer noch ein Thema. Ja. Ja, auf jeden Fall spannende, du merkst spannende Entwicklung hier auf jeden Fall. Ja, und da, es ist wirklich die Frage. Also du hast es angesprochen, die ganzen Profis, fast alle sind auf Tubeless umgestiegen. Mal gespannt, was sie so nächstes Jahr fahren.
Ja, schauen wir uns an. So, das war's jetzt mit Nils Materialstunde.
Ja, ich gehe. Du kannst den Rest erzählen.
Alles klar. Mach's gut. Nee, aber du bist ja tatsächlich der, der da am nächsten dran ist und der vor allem auch Vergleiche zu Vorgängern und vielen Jahren und der ganzen Entwicklung ziehen kann, weil du eben schon lange dabei bist und das dein Gebiet ist. Von daher ist es auch immer dann interessant, jemanden zu haben, der das nicht nur so irgendwie die Facts nennt, sondern da auch tatsächlich eine Einordnung vornehmen kann. Das kann ich natürlich nicht. Aber Sport hat es auch gegeben am Wochenende. Ich habe schon angedeutet, auf vielen verschiedenen Formaten. Wir haben unter anderem dabei Ein Teamformat, ein Weltcup, ein Cross-Duathlon, eine Extremlaufveranstaltung von Laufen nach Laufen gelaufen und etwas, was ich noch nicht kannte, Marathon Square Challenge. Ja. Schwimmen und Laufen in ja, Extremform, was allerdings auch Triathlon-Profis gemacht haben. Womit fangen wir an? Ach so, und sogar ein Triathlet, der versucht hat, den nationalen Stundenrekord zu brechen. Ja, also doch relativ viel Bewegung, auch wenn es nicht reine Triathlon-Rennen sind, ja. Aber womit starten wir? Starten wir mit dem, ich sag jetzt mal vorsichtig, sportlich wertvollsten, das wäre dann auf jeden Fall der Weltcup.
Ja, ist ja auch schnell erzählt.
Ja, also ich habe mir das angeguckt am Wochenende. Das ist auch noch schön, wenn man Offseason hat. Dann kann man das auch mal nicht nur so zwischenquetschen, sondern freut sich dann eben schon den ganzen Tag drauf. Nee, aber das Weltcuprennen in Italien und ja, um es dann vorwegzunehmen, die meisten haben es dann sicherlich auch gesehen, Vincent Louis und Flora Duffy gewonnen. Also vor ein paar Wochen in Calo Vivari war ja Weltcup über die olympische Distanz, jetzt Sprintdistanz. Beide den Sieg wiederholt und da muss man echt sagen, diese ganzen Diskussionen, die ja sehr berechtigt waren und die wir auch geführt haben über die Wertigkeit oder einfach nur die sportliche Wertigkeit der Weltmeisterschaft in Hamburg, auf die Gefahr hin, dass da jemanden, also Vasco Villassa, der dann Zweiter geworden ist und auch jetzt am Wochenende das Einzelrennen in Portugal über die Sprintdistanz gewonnen hat, also jemand, der echt abgeliefert hat in den letzten Wochen, wenn der jetzt Weltmeister geworden wäre von der Kurzdistanz als 21-Jähriger da vorher auf der Bühne noch gar nicht vertreten war quasi, ja. Hätte man natürlich sagen können, ja, so mit den ganzen Umständen, nicht nur, dass es ein Eintagesrennen ist, weil wenn man da eben einen guten Tag hat, dann ist es ja völlig gerechtfertigt und verdient, aber mit der ganzen Ungleichheit und so zuvor war das ja quasi für, oder habe ich auch aus Profikreisen dann gehört, dass das so die Bestätigung dafür war, dass man dem Format nicht absprechen konnte, irgendwie letztendlich im Nachhinein unfair gewesen zu sein, weil es dann einen Weltmeister gegeben hätte, der sonst nicht, ja. den man sonst nicht gehabt hätte, aus der sportlichen Perspektive. Und da muss man echt sagen, also da hat Vincent Louis abgeliefert auf den Tag, dann über die olympische Distanz ein stark besetztes Rennen gewonnen und jetzt über die Sprintdistanz. Beides auch Rennen mit schwierigen Radkursen, also jetzt glaube ich bis zu am Wochenende 3 Radrunden gewesen über die Sprintdistanz, bis zu 18% Steigung. Also das war wirklich schon fast stehend. Ja, so, doch schon so ein paar hundert Meter. Bäh. Also wirklich die steile Passage. Und das Witzige war dann, die Kommentatoren auch die ganze Zeit so, als Alistair Brownie vorgefahren ist und sich dann umgeguckt hat und so, ja, ich glaube, er will jetzt attackieren. Und es ist halt so ganz langsamer Wiegetritt, so also gefühlt. Und du guckst dir das an und man, es ist halt keine Geschwindigkeit an drin. Und du weißt natürlich, die treten da jenseits der 500 Watt wahrscheinlich und versuchen das dann über irgendwie eine Minute, zwei Minuten da Attacke den Hügel hochzufahren. Und das war auf jeden Fall, also sehr selektive Strecke und ja, wenn man dann so über die Wochen weg, es war natürlich jetzt eine andere Saison, aber über alle Distanzen und Formate abliefern kann und dominierend gewinnt, dann ist man einmal auch, finde ich, verdienter Weltmeister und gerade auch einfach die Person, die es zu schlagen gilt, weil jetzt ist ja irgendwann dann auch rum und wenn man Richtung 2021 guckt und davon ausgeht, dass Olympia stattfindet, dann ist einfach Vincent Louis gerade der, den es zu schlagen gilt. Ja. Also das war auch schon sehr eindrucksvoll. Am Ende beim Männerrennen war es dann eben ein Duell zwischen ihm und Christian Blumfeld, die quasi die gesamte Strecke bis 300 Meter vor Ziel zusammengelaufen sind. Vincent Louis die meiste Zeit vor, dann kam Christian Blumfeld mal vorbei, hat attackiert. Es ging dann zweimal so hin und her. Und als bei der letzten Attacke, als es Christian dann vorbeilaufen wollte, da hat es Vincent Louis dann gereicht. Und dann hat er wirklich aus, die müssen ja 21 km/h gelaufen sein. Und dann hat er wirklich einen Vollsprint angesetzt. So für erstmal nur ganz kurz, so 30, 40 Meter und ist einfach wirklich nicht mehr ins hohe Lauftempo, sondern ins Sprinttempo krass, übergegangen, ne? Und auch aus so 21 km/h raus beschleunigt und dann innerhalb von ganz wenigen Sekunden eine 10-Meter-Lücke gerissen, wo ich dann dachte, wo nimmt der das gerade her? Also es war wirklich so, du willst jetzt vorbeilaufen, ey, also jetzt zeige ich dir mal, was hier abgeht, wo ich dann echt dachte, okay, wenn du so spielerisch zu dem Zeitpunkt noch mit deiner Konkurrenz umgehen kannst, dann bist du gerade übel in Form.
Ist das also, so, glaubst du, dass das da tatsächlich kalkuliert ist oder ist das Sprint nach vorn und die Hoffnung, dass es reicht?
Nee, das kalkuliert. Also wenn man
dass man weiß, dass man das kann.
Ja, weil wenn man Vincent Louis sieht, in den vergangenen Jahren waren es ja immer solche Attacken, auch gerade über die Sprintdistanz und gerade am Ende, in denen er auch viele Rennen entscheiden konnte, sei es jetzt bei einem Endsprint über die olympische Distanz oder auch hier in Hamburg teilweise auch ja gewonnen. Und das ist schon immer sehr eindrucksvoll. Aber so diese Übersprungshandlung, wahrscheinlich auch irgendwie, das muss ja auch mit dem Charakter so ein bisschen zu tun haben, dieses, okay, jetzt kommt dann doch noch mal eine Attacke, das will ich einfach nicht mit mir machen lassen. Ja. Und das war einfach nicht mehr dann langsam beschleunigen, sondern, also das kann man auch in dem Kurzvideo, das es da immer zu den Rennen gibt, sich anschauen. Also absurd.
Rakete.
Da dachte ich wirklich, da war ich echt kurz sprachlos in dem Moment. Damit habe ich echt nicht gerechnet, weil ich dachte, vielleicht wird er ja doch nochmal geschlagen und zeigt sich so ein bisschen verwundbar dieses Jahr, aber Fehlanzeige. Auf Platz 3 hinter den beiden mit leichten Wechselproblemen, beim zweiten Wechsel dann Alistair Brownlee, wo es auch immer wieder eindrucksvoll ist, was der dann rausholen kann. Es war natürlich jetzt kein WTS-Rennen und nicht die ganz große, komplette Weltspitze, aber wenn man dann eben sieht, wer sonst so am Start war, das war schon echt wieder eine reife Leistung. Und was so am auffälligsten war bei dem Kurs, dass es innerhalb der ersten Radrunde, also innerhalb der ersten 6 Kilometer, einige geschafft haben, unter anderem auch Christian Blumfeld, der fast eine Minute zurück war, bei der Strecke, also wirklich sehr steiler Anstieg und dann eine rasante Abfahrt, in der man auch nicht treten konnte, weil das war einfach nicht drin. Ja. Der hat es halt geschafft, in 6 Kilometern auf die Leute da vorne fast eine Minute zuzufahren. Also der kam dann bei Anfang Runde 2 vorbei und die Kommentatoren haben sich dann auch gefragt, so stimmt das gerade wirklich? Also das war ist dann echt schon eindrucksvoll, wie abhängig das auch von der Strecke ist. Weil wenn du so einen Kurs hast, dann scheiden ja teilweise Leute schon automatisch aus. Also wenn du da nicht so Radfahren kannst und eben nicht bei der Schwimmgruppe dabei bist am Anfang, dann hast du eben keine Chance mehr aufs Podium zu kommen. Da kannst du machen, was du willst. Und das bringt dann immer schon deutlich mehr Bewegung rein. Also es ist aus deutscher Perspektive, auch nachdem schon ein starkes Rennen abgeliefert hat hier in Hamburg bei der WM, erstes WTS-Rennen von Tim Hellwig, da glaube ich auf Platz 17, wenn ich mich nicht täusche, jetzt auf Platz 7, zwischenzeitlich sogar an dritter Position mit Blumfeld und Louis. Also das war auch wieder sehr, sehr stark und auch wieder ein sehr mutiges Auftreten. Und zur Einordnung. Dahinter waren noch andere Deutsche am Start. Jonas Breindinger, Jonas Schomburg auf den Plätzen 15, 16. Valentin Werns und Lasse Lührs, Platz 25, 38. Maximilian Sperl 45 und Scott McClymont auf Platz 55. Und noch zu den Frauen, da war es noch deutlicher. Da hat Flora Duffy mit einem Startzielsieg es tatsächlich geschafft, sich beim Schwimmen von allen anderen zu lösen. Und wenn sie das erstmal schafft, jeder weiß, glaube ich, noch aus den vergangenen Jahren, wer das verfolgt hat, wie sie Radfahren kann. Und da kommt so eine Strecke ihr natürlich sehr, sehr entgegen als wahrscheinlich beste Radfahrerin. Und hat sie kurz einen Prozess gemacht, hat ihre Führung natürlich auf der Strecke dann deutlich ausgebaut, mit einer knappen Minute Vorsprung vor den ersten Verfolgerinnen, vor der Gruppe dann auf die Laufstrecke gegangen und dann auch noch nicht irgendwie kontrolliert das durchgelaufen, sondern die schnellste Laufzeit des Tages, 16:55 als einzige Athletin unter 17 Minuten geblieben. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr dominant. Also die ist offensichtlich wieder da. Die hatte jetzt
Spaß auf ihrer Europatour hier.
Ja, genau. Die war ja zwischenzeitlich erst beim Lockdown in Südafrika steckte sie ja fest über viele, ich glaube, es waren nicht mal nur Wochen dann, sondern eher Monate.
Monate, ja.
Ja, und kann das jetzt auf jeden Fall auskosten, dass sie auch noch Rennen bestreiten kann überhaupt dieses Jahr. Davon ist sie wahrscheinlich zwischenzeitlich auch nicht wirklich ausgegangen. Man kann auch mal sehen, was das mit einem macht, wenn, also diese Rennerfahrung an sich, wenn die eben nicht da ist, wenn man wieder vielleicht auch in guter Form ist, aber einem so ein bisschen die Praxis fehlt. Das hat man gut bei Henry Schumann gesehen. Der war ja auch lang im Lockdown, konnte nicht reisen, hat jetzt das erste Rennen wieder gemacht und musste dann auch, war nach dem Schwimmen dann traditionell vorne dabei, musste dann abreißen lassen. Mhm. Und vielleicht ist es auch ein bisschen der Fitness geschuldet, den Trainingsumständen, aber eventuell auch, dass man einfach die Rennhärte und die Routine, weil das ist ja dann irgendwann schon sehr, sehr lang her, wenn man kein Rennen dieses Jahr gemacht hat, dass das so ein bisschen fehlt. Ja, aber Flora Duffy zwischenzeitlich ja auch mal eine Durststrecke gehabt mit Verletzungsproblemen und so. Ja, Kurzdistanz-Weltmeisterin 2016, 2017, sehr dominant. Und ja, mittlerweile muss man ja auch schon sagen, die Rolle, die man ihr vorher zugesprochen hätte, so auch als absolut Gold mit Favoritin bei Olympia, die nimmt sie auf jeden Fall jetzt wieder ein. Also das wird da sicherlich nochmal ziemlich spannend. Hinter ihr auf Platz 2, kleine Überraschung aus Großbritannien, Beth Potter. Vor der Italienerin Verena Steinhauser und beste Deutsche auf Platz 8, Lisa Tertsch. Hm. Und diesmal nicht die schnellste Laufzeit.
Was war da los?
Ja, genau. Ja, in Karlovy Vary hat sie ja wirklich auch über 10 Kilometer dann den anderen, auch die in der Gesamtwertung noch ganz vorn war, Minuten muss man da schon fast sagen, abgenommen. Und auch jetzt zweitschnellste Laufzeit, 17:03, also ja, 8 Sekunden langsamer als Flora Duffy, was dann trotzdem auch sehr für die Leistung von Flora Duffy spricht. Aber klar, wenn Lisa Tertsch ist, stand jetzt jedenfalls nicht die allerstärkste Radfahrerin, und dann kostet so eine Strecke natürlich dann auch vielleicht nochmal ein paar extra Körner. Aber das war schon wieder eine Bestätigung davon, dass wenn sie da das schafft, sich beim Schwimmen weiter vorne zu positionieren, in der Gruppe zu bleiben bei einer Laufentscheidung. Also wenn es vielleicht noch um, ich sag jetzt mal, mehr gegangen wäre, dann findet man im direkten Vergleich und ums Podium oder um Sieg vielleicht auch nochmal so einen extra Gang am Ende, den man sonst nicht hat, wenn man weiß, es geht jetzt um Platz irgendwie an 13 oder 14. Ja, ja, aber auch damit mit Platz 8, Top-10-Platzierung und geht weiterhin in die Richtung auf jeden Fall. Schon muss man sagen, dann gemessen an den Vorjahren steil nach oben. Zweite deutsche Starterin Annika Koch, Platz 26 am Ende. Genau, das waren so die wichtigsten Facts zum Rennen. Ja, sehr unterhaltsam. Auf jeden Fall schön, dass es, ich glaube, es war der dritte Weltcup jetzt dieses Jahr, dass sowas noch überhaupt stattfinden kann. Vor allem dieses Jahr, da muss man ja mal dem internationalen Verband auch echt ein Lob aussprechen, dass das mit der Übertragung so viel besser geworden ist. Also es wird ja wirklich versucht, jetzt seit dieser Saison jeder Weltcup, alles was stattfindet, in irgendeiner Form zu übertragen. Das natürlich mal im Falle der WTS-Rennen dann mit Helikopter und so sehr professionell, an anderer Stelle dann eben nicht die Verfügbarkeit, und da kann man so eine kleinen Probleme auch sicherlich mal verzeihen, weil vorher hätte es einfach nichts gegeben. Mhm. Und das ist natürlich dann auch cool für alle Fans irgendwie so, und für die Szene zu sehen. Ja, womit machen wir weiter? Was in dem Atemzug vielleicht auch relativ schnell abgehakt ist, in Portugal am gleichen Tag stattgefunden hat die Staffel-Team-EM, nicht die Europameisterschaft für die, also Team im Sinne von Nationalmannschaften, sondern von Verein. Als einziger deutscher Verein war der DSW Darmstadt am Start und hat am Ende Position 6 belegt. Und gewonnen hat das französische Team mit unter anderem Cassandre Beaugrand, Tom Richard, Christelle Cogny und Orion Raphael, das, ich glaube, eine Woche vorher auch nur dann französischer Meister wurde bei Männern und Frauen. Ich hoffe, ich spreche es ansatzweise richtig aus, Team Poissy Triathlon.
Triathlon?
Triathlon. ja, genau. Also das, die haben da auch international dann jetzt die, oder zumindest in Europa die Nase vorn gehabt. Und ja, für die Athleten aus Darmstadt, also auch sehr, sehr junge Athleten dabei, die da mal die Chance bekommen haben, sich mit anderen größeren Namen zu messen und so ein bisschen auch dieses Jahr natürlich noch Wettkampfluft zu schnuppern. Da hat der Cheftrainer Benjamin Knoblauch am Ende auch gesagt nach dem Rennen, dass sie gezeigt haben, dass gerade auch die jungen Athleten aus der eigenen Trainingsgruppe ohne weitere Verstärkung sich dann mit den besten Mannschaften Europas messen können. Das ist natürlich auch ein schönes Zeichen. Mhm. Und das kann man, glaube ich, so unterschreiben. Ja.
Jo.
So viel, wenn ich mich nicht täusche, von der Kurzdistanz.
Ja, und zwei Namen, die du genannt hast, Vincent Louis und Christian Blumenfeld, spielen auch in einer anderen Entwicklung eine Rolle.
Ja, du hast vorhin gesagt, 2014 ist das Scott rausgekommen, genau danach ist Sebastian Kienle Weltmeister geworden. Das wäre so ein bisschen der Vergleich dieses Jahr, wenn er wenn sie denn stattfindet, einzige Weltmeisterschaft dieses Jahr, die größere gewinnen würde, die PTO-Weltmeisterschaft, die immer noch in Daytona aussteht. an Nikolaus.
Fühlt sich für mich immer noch so ein bisschen komisch an, so, aber ich
meine, darüber zu reden.
Ja, aber irgendwie und auch so die, ja, es ist noch nicht so richtig im Bewusstsein,
ja.
Aber die PTO tut alles dafür, dass es ins Bewusstsein gelangt, denn genau. Sie haben Wildcards ausgeschrieben.
Ja, und die ersten 4 von insgesamt 20, die sie verteilen können, 10 für Männer, 10 für Frauen, gingen an gestern bekannt gegeben. Eben Vincent Louis, Christian Blumfeld, Nicolas Birik und Georgia Taylor Brown. Heißt also, beide Weltmeister sind am Start, der 73 Weltbestzeithalter und zu Nicolas Birik haben wir in den vergangenen Wochen auch häufiger was gesagt bei den Resultaten, die sie da eingefahren hat. Die ist ja auch über alle Distanzen seit so vielen Jahren erfolgreich dabei, dass man immer damit rechnen muss, je nachdem wie sie jetzt natürlich drauf ist, aber auch eine Kandidatin prinzipiell für vordere Platzierung. Aber ja, gerade bei Vincent Louis wird es natürlich spannend, ne? Also der jetzt über das klassische Kurzdistanzformat nicht zu schlagen ist, der auch schon mal gesagt hat, er kann sich nicht vorstellen, irgendwann Langdistanz zu machen, er will das gar nicht. Mitteldistanz ist noch was anderes, aber dass der sich da ausprobiert, natürlich auch mit dem möglichen Ausblick da viel Preisgeld abräumen zu können und am Ende des Jahres vielleicht nochmal zu einem Zeitpunkt, wo es in der Olympia-Vorbereitung nicht wehtut, nochmal sowas einzuschieben, weil grundsätzlich beißt sich das ja nicht so großartig. Und genug Zeit, um danach kurz Pause zu machen, durchzuatmen und neu aufzubauen, ist ja auch. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant.
Ja, total. Also ich meine, dass die Kurzdistanzler das können. Auf der Mitteldistanz gibt es ja genug Beispiele und einen hast du ja vorhin auch noch gerade mit genannt, dem Weltbestzeithalter. Ob das für alle zutrifft und vor allen Dingen auch, wie sie sich dann eben auch mit so Leuten wie Sebastian Kienle zum Beispiel auch messen dann, ne?
Wenn es dann so kommt. Das ist natürlich insofern, wir werden, wenn das Rennen stattfindet, sicherlich einen ausführlicheren Ausblick und Vorschau machen, aber bei Vincent Louis, der schwimmt ja so stark, der ist jetzt am Wochenende auch wieder als Erster aus dem Wasser gekommen, der ist ganz vorn dabei und dann muss man eben gucken, wie groß die Lücke ist und bei ihm ist halt die Frage, er hat, ich würde jetzt mal fast sagen, 0 Erfahrung mit dem Zeitfahrrad, was dann die Position auf 80 Kilometer hergibt, einmal von der Stabilität, von der Eingewöhnung, die er jetzt noch hätte, je nachdem, wie ernst er das auch nimmt.
Ja, klar.
Und dann auch von der Aerodynamik, weil die Strecke ist eben flach.
Da wird es schon eher mehr drauf ankommen.
Da wird es auf jeden Fall drauf ankommen.
Ja.
Und wenn man dann, klar, jemanden hat wie Sebastian Kienle, selbst wenn der dann die Lücke, die es beim Schwimmen ja definitiv geben wird, wenn er die zufährt, dann bei einem direkten Laufduell, ja, prinzipiell wird man das definitiv nicht mit Vincent Louis ausfechten müssen, weil 18 Kilometer kommt dann vielleicht ihm nochmal mehr entgegen als 21, wobei ich nicht glaube, dass das so einen großen Unterschied machen würde. Gehe ich eher davon aus, wenn der wirklich will und sich auch vorbereitet dann und ein bisschen ausprobiert und auch mit Verpflegung, dass der da schon sehr, sehr weit vorn landen wird.
Ja. Also ich freue mich da noch nicht zu sehr drauf. Ich lasse das noch nicht so ganz an mich ran.
Weil du noch so skeptisch bist, dass das abgesagt wird?
Ich meine, wer kann denn in diesen Tagen sagen, irgendwie noch, was passiert und was nicht passiert? Ja. Aber ich will mich nicht so häufig auf Sachen freuen, die dann wieder ausfallen.
Ja, das stimmt. Also das ist dieses Jahr zu oft passiert.
Weil wenn das stattfindet, dann wird das, glaube ich, ein cooles Ding. Dann wird das ein Spektakel auf jeden Fall.
Ja, definitiv.
Ja,
also es ist klar. Also wir haben ja auch gelernt, vor 2 Wochen, glaube ich, als jemand dann uns aus Amerika informiert hat, in Florida zum Beispiel wird auch am Ironman festgehalten, weil da der Regierung alles egal ist und unter den Voraussetzungen, wie jetzt letztendlich dann Challenge Daytona das umsetzen will, ist es ja auch denkbar, dass es eben ähnlich wie bei der NBA zum Beispiel auch oder jetzt beim Schwimmen dann eben mit einem relativ kleinen und abgeschirmten Umfeld irgendwie stattfinden kann, weil die Gruppe überschaubar ist und weil vor allem auch die Strecke zumindest über große Stücke dann so fern abgehalten werden kann, dass es nicht bedenklich ist.
Kannst du dicht machen im Prinzip,
ja. Und das ist, das sind natürlich schon mal wichtige Voraussetzungen. Wie das jetzt gerade sowieso,
und so weiter,
das ist die größere Frage, weil da schaut es ja jetzt eher gerade wieder schlechter aus.
Ja.
Von daher hast du schon recht.
Ja, aber gespannt jetzt, wenn in was für Abständen jetzt dann eben die Wildcards vergeben werden und wer dann noch alles so kommt. Ich meine, wer da Bock drauf hat und wer sich darauf einlässt, ich meine, für die Pros ist natürlich total verlockend, ne?
Mich würde das jetzt sehr, sehr stark wundern, wenn nicht jemand noch wie Gustav Iden am Start sein würde oder haben den, ich glaube, ich letzte Woche auch gesagt, den die PTO selbst genannt hat, Jonathan Brownlee. Da gleiches Phänomen wie bei Vincent Louis. Wenig bis keine Erfahrung mit Zeitfahrrädern und Mitteldistanz, aber auch jemand, der da das Leistungsvermögen auf jeden Fall hätte. Mhm.
Viel Gegenwinderfahrung. Also der, wenn die zu Hause da trainieren bei Kackwetter und immer im Wind.
Das dann, machen sie ja auch am liebsten.
Genau, also Kopf unternehmen, das geht auch so.
Ja. Ja, warten wir mal ab. Also vielleicht entwickelt sich das auch in eine Richtung, in der wir dann irgendwie sagen müssen, schade, schön wäre es gewesen so. Ja. Wie so oft dieses Jahr, aber ja, gucken wir
einfach. Wir werden auf jeden Fall wahrscheinlich noch häufig drüber reden, sagen wir mal so.
Ja.
Solange die Hoffnung besteht.
Genau. Was haben wir? Wir haben noch, ja, wenn wir noch bei Multisport jedenfalls bleiben, dann haben wir noch am Rande zum Glück gerade noch so mitbekommen, weil es ja hier noch in einer unmittelbaren Umgebung ist. Ich glaube, genauer Titel vom Wettkampf ist das härteste Rennen im Norden oder so.
Ja,
oder
nur
das
sowas. Härteste
Rennen. Ja. Ist dann die Bezeichnung von der längeren Strecke beim Cross-Duathlon in Güstrow, 28. Cross-Duathlon.
Ja.
Den hat Michael Rehlert gewonnen, also quasi sein mehr oder weniger Hausrennen. Ich glaube, wir haben im August oder so war es, den Triathlon dort, die Sprintdistanz, die es eben gab, die hat Andi Rehlert gewonnen, jetzt dann den Cross-Duathlon. Michael Rehlert, hauchdünn, sogar einen neuen Streckenrekord aufgestellt und muss man dann auch fairerweise sagen, für seine Verhältnisse außer Konkurrenz gestartet. Ich glaube, Vorsprung vom zweiten irgendwie 9 Minuten oder so. Also da war kein anderer jetzt irgendwie namhafter Triathlet oder Profi oder Duathlet am Start. Hat er locker flockig weggesteckt und hatte offensichtlich viel Spaß.
Tat ihm, glaube ich, trotzdem gut.
So. Ja, klar. Das stimmt natürlich. Ich glaube, damit sind wir, gar nicht wahr. Multisport haben wir noch am Anfang auch gesagt, schon Marathon Square Challenge. Kannte ich vorher nicht.
Nee, ich auch nicht.
Bin ich gestern durch einen Social-Media-Post von Matt Hansen drauf gestoßen worden.
Ja.
Der hat nämlich als einer von, oder mit zwei seiner Trainingskollegen diese Marathon Square Challenge gemacht. Das sind 10 Kilometer Schwimmen, also quasi in Anführungszeichen ein Schwimmmarathon und einen normalen Marathon, wie man ihn kennt, laufen, knapp über 42 Kilometer. Beides, die Challenge besteht darin, also man kann das natürlich theoretisch einfach machen, so lange wie man möchte. Die eigentliche Challenge für die Athleten bestand darin, beides unter 3 Stunden zu machen.
Ja.
Das hat er dann auch ziemlich deutlich geschafft mit 2:31 Schwimmen, also ziemlich genau 4 Kilometer pro Stunde und 2:44 Laufen. Das stelle ich mir schon extrem hart vor. Also gerade so dann direkt im Anschluss nach dem Schwimmen zu laufen, ist auch nie wirklich toll. Aber 10 Kilometer Schwimmen ist halt auch schon so absurd.
Ich denke mir halt irgendwie, ich finde bei allen anderen Distanzen, also egal welche Distanz man im Triathlon macht, man ist ja immer so, dann, wenn man dann die Disziplin geschafft hat, ist es immer so, dass man sagt, oh, gut, das ist vorbei. Ne? So gut, dass jetzt die nächste Disziplin kommt, damit man was anderes machen kann. Ne? Ja. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn man selbst wenn man Langdistanz macht und ne, die 3,8 drin hat, selbst da ist man dann ja froh, dass das dann auch irgendwann
wieder. Die sind auch am schnellsten wieder vorbei.
Ja, aber auch da denkt man ja auch so, viel länger bräuchte es jetzt auch nicht mehr gehen.
Ja,
so.
Ja.
Aber wenn du dann 10 machst, ne, 10 Kilometer schwimmen, dann hast du doch definitiv das Gefühl, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um in die Badewanne zu gehen und irgendwie den Tag schön gemütlich ausklingen zu lassen. Aber und nicht dann noch einen Marathon zu laufen und den auch noch dazu sagen, den muss ich jetzt auch noch unter 3 Stunden hinballern.
Also. Ja, aber den Zeitpunkt hast du ja immer. Den hast du ja auch beim Laufen.
Ja, aber 10 Kilometer.
Ja, aber also niemand kann mir erzählen, dass er bei Kilometer 36 beim Marathon auch noch so richtig Bock hat, die letzten 6 noch zu laufen.
Nee, aber das machst du ja auch am Schluss.
Okay, ja.
Ne? Also da geht es ja nur noch, dass du das noch so
durchziehst.
Du
meinst, die Vorstellung ist noch absurder für das, was danach noch folgt.
Genau, ja. dass man dann sagt irgendwie, dass man sagt, ja, wie auch immer. Also wenn du jetzt nur zusammentun würdest, du weißt was ich, keine Ahnung, du fährst jetzt, weiß nicht, 200, also du fährst 200 Kilometer Rad und machst danach noch einen Marathon. Das ist ja auch schon absurd genug, obwohl wir an sich.
Ja.
Aber das ist ja so vom Verhältnis, weiß man ja, das passt ja ganz gut zusammen. Aber ich finde, 10 Kilometer Schwimmen passt zu gar nichts mehr. Da ist einfach Schluss. Da braucht man über nichts mehr diskutieren. Ja. So, das finde ich echt absurd. Und vor allen Dingen dann in danach auch noch ein Zeitziel zu haben. Das ist echt sehr beachtlich. Ist auch, glaube ich, ich habe das auch nur kurz überflogen, aber das gelingt gar nicht so häufig Leuten, die das ausprobieren.
Ja, ist ja auch absolut schnell.
Ja.
Also das sind ja, um unter den 3 Stunden zu bleiben beim Schwimmen, sind ja schon 3,3 Kilometer pro Stunde. Also das kann man ja hochrechnen mit den 500 drauf, was für eine Langdistanzzeit dann das wären dann, wie viel ist das dann? 1,8 oder so, 1,9. 1,8, 1,9, wenn das dann auf bei einer langen Distanz nur halt dann das Tempo 2,5 Mal. Also ja. das ist ja schon an sich schnell und Marathon unter 3 Stunden laufen können jetzt auch schon per se nicht so viele und beides zusammen ist dann eben also schon eine sehr große Herausforderung. Ja. Das ist, glaube ich, auch fernab von den möglichen von vielen Leuten.
Ich finde das total spannend, dass eben dieses Jahr ganz viele notgedrungen diese Möglichkeit ja genutzt haben, um quasi sich so, ja, einfach irgendwelchen Challenges zu stellen.
Das war jetzt bei Matt Hansen auch so. Also der wird im Schwimmen gecoacht, der kommt aus Boulder, wird gecoacht von Tim Floyd, den man auch als relativ bekannten Schwimmtrainer so kennt. Und der hat ihn schon vorher mal darauf aufmerksam gemacht und so gemeint, ey, das war eigentlich cool, das liegt dir doch. Also ja. Du kannst zwar nicht besonders gut schwimmen, hast es auch spät gelernt, aber bist ein ultra guter Läufer und irgendwie um die Herausforderung zu suchen und das so zu machen als Abwechslung, das wäre doch mal eine schöne Herausforderung. Und dann hat Matt Hansen auch gesagt, er wollte das auch schon immer dann machen, zu dem Zeitpunkt, als er erfahren hatte, dass es gibt, aber er hat das immer so für seine Liste nach der Profikarriere aufgehoben. Und jetzt war eben dann das Jahr und der Zeitpunkt, um das schon vorher mal abzuhaken. Ja,
aber was ich meine, ist auch, wer weiß, wie sich das nächste Jahr dann auch entwickelt, ist sowas natürlich, ist ja immer drin. Ich merke das so, also dass ich werde mir nächstes Jahr, wir haben das ja dieses Jahr auch gemacht mit ein paar Leuten in der Redaktion, dass wir uns so Self-Made-Triathlons zusammengebastelt haben, die wir einfach gemacht haben, ganz früh im Jahr auch schon. Ja. Und das werde ich garantiert nächstes Jahr auch wieder machen. Also ich habe noch jetzt überhaupt nichts irgendwie, wo ich sage so und das und das und das, aber ich merke, dass ich da total Bock drauf habe, mir sowas zusammenzubasteln. Also quasi sich diesen, so gerne ich das auch mag und dieses ganze Umfeld oder so, aber ich bin sowieso immer nur gegen mich selbst unterwegs, egal was ich mache. Also ich bin nie mit irgendwas, habe ich irgendwas zu tun, außer mit mir selbst, und deswegen bietet sich das für mich an, mir sowas auszudenken. Ja. Und da lasse ich mich total inspirieren. Also da werde ich auf jeden Fall im nächsten Jahr auch angreifen, irgendwas machen. Ja. Nicht mehr irgendwas aus. Also falls irgendjemand eine coole Idee hat für alte, dicke Menschen, die, also nicht sowas wie die hier machen, die Jungs, aber irgendwie so eine Challenge, wo man auch die Zähne zusammenbeißen muss, Vorschläge, bitte an fließhard@promedes.de. Ich bin sehr gespannt, ob da was kommt.
Ja, also quälen kannst du dich, aber du trainierst halt nie.
Genau, muss man ja auch nicht. Also,
musst du nicht. Jetzt red nicht andere ein, dass die auch nicht trainieren sollen.
Doch,
das wäre
ab dem 2. November wird trainiert. Power and Pace geht wieder los. Ja, ja, genau.
Wollte schon gerade sagen, nicht nachmachen. wir haben noch etwas auf Triathlon-Ebene, was aber kein Wettkampf war, sondern wir haben es letzte Woche angekündigt, nämlich die Spendenlangdistanz von Sebastian Koke.
Jo.
Der hat das bezeichnet als Frodeno-Weltrekord-Challenge, weil der für einen guten Zweck, für ein Hospiz in, ich glaube, es war Bochum, oder täusche ich mich jetzt?
Ich glaube auch.
Ja, ich glaube, doch, ja, in Bochum. Eben den Versuch unternommen hat, zu gucken, wie weit er kommt in den Jan Frodeno Rekordsblitz von der Challenge Road 2016.
Ja, auch so eine coole Idee.
Ja, also das ist halt auch wirklich, das ist halt auch wirklich sinnstiftend. Ja. Also bei all den Sachen, über die wir berichtet haben, mit 500 Kilometer Radfahrten und Everestings auf 150 Wiederholungen, Hausberg, ist das ja wirklich was, wenn du, das ist eine schöne Herausforderung für einen selbst, weil einen das motiviert. Also einmal auch, weil man weiß, je weiter man kommt, desto irgendwie mehr bringt es auch tatsächlich was. Und es ist nicht einfach nur, um irgendwie, ja, keine Ahnung, Zeit tot zu schlagen oder sich zu beschäftigen, sondern das echt damit auf was Gutes aufmerksam zu machen, Leute mit ins Boot zu holen, anderen zu helfen. So, das ist natürlich dann immer, da holst du auf jeden Fall das maximal Mögliche raus, was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht für einen auch erfüllend sein kann, wenn man halt dann mal die Nacht durch Everestet. Also das ist sicherlich auch ein Erlebnis, was man nicht vergisst. Ich meine nur einfach so.
Aber ja, auch total interessant, auch das mal so hochzurechnen, auf was man dann kommen würde und ob man das auch dann tatsächlich schafft. Ne, so, also ob ich meine, hochrechnen kann man das ja, aber ja.
Ja, auf jeden Fall sind letztendlich, also die Gesamtzeit liegt dann bei 7 Stunden 35, 39 und zusammengekommen sind letztendlich gut 5.000 Euro, also ja, schon eine beträchtliche Summe, mit der man echt was anfangen kann. Und das ist auf jeden Fall eine coole Sache, dass das so geklappt hat. Wir haben ja letzte Woche auch gesagt, wir berichten dann, wie es war. Und was natürlich auch so das i-Tüpfelchen für Sebastian Koke selbst war, ist, dass er letztendlich am Ende der Zeit durch das originale Challenge Rot Zielbanner laufen durfte und konnte.
Als Leihgabe, also, ne?
Ja,
das
genau.
Bekommen. Ja, das ist echt cool.
Also, dass da auch schönes Beispiel Beispiel dafür, dass man dann eben es auch schafft, andere so zu mobilisieren, um dann zu sagen, so den gewissen Touch, den es dann eben haben soll von diesem historischen Rotrennen, noch ein bisschen mehr da hervorheben zu können, dann auch noch vom Veranstalter selbst unterstützt worden. Also ja, echt coole Sache auf jeden Fall. Ja. Und Details kann man sich dann auch nochmal auf Trimark angucken, wenn einen das mehr interessiert. Ansonsten natürlich auch bei Sebastian Koke selbst, den findet man auch auf Social Media, glaube ich, relativ leicht unter seinem richtigen Namen. Ja, coole Aktion. Weiter geht es mit, machen wir mal mit Hayden Wild weiter. Das habe ich mir nämlich auch im Livestream, zumindest im Nachhinein, einmal angeguckt. Der hat ja angekündigt, dass er den neuseeländischen Stundenrekord im Laufen auf der Bahn brechen möchte von 1963. Das ist per se schon eine sehr, sehr krasse Ansage. Wenn man dann aber Triathlet ist und auch erst, ich glaube, 22, 23 Jahre alt, dann ist es natürlich, wenn man das auch so, kann man auch auf Deutschland, glaube ich, gut mal ummünzen. Also wenn jetzt einer mal kommen würde, klar, so ein Stunden Weltrekord wird auch weniger häufig versucht als Athleten Halbmarathons laufen oder 10 ja. Kilometer, das ist jetzt nicht unbedingt vergleichbar, aber das ist schon eine ordentliche Ansage, auch schon immer, wenn ein Triathlet sagt, er möchte irgendeinen wirklich, also in dem Fall ist ja wirklich ein sehr, sehr starker Rekord in einer Einzeldisziplin brechen, dann ist das schon fast immer wie so ein Angriff, den man da, glaube ich, reininterpretieren kann.
Aber also, ich habe mich tatsächlich auch, weil du auch gesagt hast, wird nicht so häufig versucht, tatsächlich habe ich das auch überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, Stundenrekorde im Laufen. Also klar, beim Radfahren ist das natürlich so, das ist so die Zeitfahrkönigsdisziplin, ne, der Stundenweltrekord. Ja. Aber das im Laufen war für mich tatsächlich eine komplett neue Welt, ehrlich gesagt.
Ja, wir haben, glaube ich, vor ein paar Wochen waren es ja die Weltrekorde dann von Mo Farah und von Sifan Hassan, die es beide geschafft haben, dann eben den Weltrekord einzustellen. In dem Fall, jetzt von 1963, lag der Rekord bei 20 Kilometern und 190 Metern. Also ein Schnitt unter 3 Minuten, was dann eben für einen Triathleten, der das über eine Stunde laufen soll, auch ja schon wirklich sehr, sehr fix ist. Auch wenn wir bei Hayden Wild natürlich von einem der weltbesten Kurzdistanzler reden, der auch extrem gut laufen kann, aber das ist schon dann
ja, eine Stunde sehr, sehr ist auch nicht in seiner Komfort.
Eben, das kommt halt auch noch dazu. Und der ist nicht relativ, also nicht wirklich so knapp dran gescheitert, weil man muss halt sagen, das, was sonst immer die Rundenglocke ist beim Laufen für die letzte Runde, ist eben der Schuss in die Luft beim Stundenlauf für die letzte Minute. Ja. Also von da weißt du, okay, Schuss, jetzt nochmal eine Minute sprinten und alles, was geht. Da kann es natürlich schon vorkommen, dass es wirklich auf jeden Meter ankommt. Also es wird dann auch so mit natürlich so fototechnisch genau, wo man dann ab Schuss, also der zweite Schuss ist quasi Ende, wo man dann wartet, weil es ja dann eben auf einen Meter genau gemessen werden soll zu dem Zeitpunkt. Da kann es natürlich schon mal sein, dass dann 2 Meter, 3 Meter, ja. 15 Meter drüber. In dem Fall hat er nach wirklich spektakulärem Kampf, also der hat echt alles da reingelegt, ist am Ende wirklich sehr, sehr eingebrochen in den letzten Minuten. Hat da ordentlich was liegen lassen, hatte dann zwischenzeitlich auch keine Pacemaker mehr, die ihn zu Anfang noch unterstützt haben. Auf 19 Kilometer und 889 Meter gekommen. Sprich, da hat schon noch eine Ecke gefehlt. Also ja, 300 Meter mehr hätte er schon laufen müssen. Das ist natürlich also bei einer Dreiviertelrunde nicht wirklich so knapp gewesen. Aber ich habe danach versucht, mal so in den neuseeländischen Medien zu verfolgen, was da so gesagt wird. Also weil es einfach auch groß angekündigt wurde. Also es gab einen Livestream, es war so viele, viele Kommentare, viel Aufsehen. Viele Leute haben das verfolgt. Und da war es echt so, ich glaube, das ist auch so eine Mentalitätsfrage. Ich könnte mir gut vorstellen, dass in Deutschland die Reaktion gewesen wäre, ja,
versagt.
Ey, genau. Wenn so große Ansage gemacht und dann kläglich gescheitert und hinten raus eingebrochen. Und da war es wirklich so, da wurde halt echt für die kämpferische Leistung und für den Versuch gelobt, hat auch gleich danach gesagt, er würde es gerne nochmal probieren, weil es an dem Tag, das konnte man im Video auch echt sehen, wirklich sehr, sehr windig war. Also es ist nun nicht so, dass es wirklich komplett außerhalb des Machbaren wäre. Mhm. Aber ja, da musste ich dann auch so schmunzeln, weil ich dachte, sonst
apropos
halt,
machbar, Simon, wo würdest du denn landen, wenn du eine Stunde renten würdest?
Oh, das ist eine gute Frage. Also jetzt gerade nirgends. Aber wenn ich das gemacht hätte dieses Jahr, als ich wirklich topfit war. Ja, so 3,15er Schnitt.
Das ist irgendwie so ein krummes Ding, ne? So eine Stunde.
Ja, schwierig. Ich habe es gerade versucht, vom Halbmarathon abzuleiten.
Genau, aber das ist
Einer Stunde bin ich dann beim Halbmarathon noch nicht ganz angekommen. Ja. Es wird noch nichts mehr, aber nee, also ja, ungefähr 3,15er Schnitt, würde ich mal sagen. Aber das, ja, das ist schon krass. Also wenn man auch dann die Weltrekorde jetzt gesehen hat, das ist natürlich unfassbare Leistung. Aber irgendwie auch cool, dass jemand sich da traut, so eine Ansage zu machen und halt so ein, also Leichtathletik ist da zum Beispiel auch größer als jetzt hier in Deutschland zumindest, ein Stück weit in der Szene verankert, auch offensichtlich anders wahrgenommen als hier, weil wenn es dann darum geht, so einen historischen Rekord zu brechen, der eben schon so lang her ist, also 1963, dann sind da alle Leute, die in dieser Szene drin sind, natürlich schon so ein bisschen alert und gucken sich das dann an, weil das dann eben sein könnte, dass da wirklich was für das Land Historisches auch passiert.
Aber wie geht man das dann am besten an? Man sucht sich die Pace, die halt quasi reichen würde, um das.
Ja, klar.
Und dann sagen, kann ich die laufen und dann gleichmäßig durchlaufen.
So suchst du jetzt zwei, drei Leute, die in dem Tempo möglichst konstant vorlaufen, gucken, dass die möglichst lang durchhalten und dann guckst halt, dass du den Rest über die Bühne kriegst. Aber
spannend.
Ja, ich glaube nicht, dass der jetzt mit dem bevorstehenden Jahr wirklich nochmal dazu kommt, das auszuprobieren, weil irgendwann ist Triathlon dann doch wichtiger. Der hat jetzt zuletzt viel versucht, sich irgendwie Alternativen zu suchen, ist Radrennen gefahren, ist Crossmeisterschaften gelaufen. Aber ich glaube, in absehbarer Zeit ist das vermutlich dann auch mal vorbei. Ansonsten haben wir, bevor wir zu unseren Kategorien kommen, noch am Anfang schon gesagt, von Laufen nach Laufen gelaufen.
Den Teilzeit-Triathleten.
Den Teilzeit-Triathleten.
Wie wir ihn gerne bezeichnen.
Florian Neuschwander. Ja, ist von Laufen in der Schweiz nach Laufen in Deutschland gelaufen. Wer Florian Neuschwander kennt, der wird jetzt wahrscheinlich auch schon wissen, dass das nicht mal eben dann von Grenze kurz über die Grenze innerhalb von 20, 25 Kilometern erledigt waren, sondern ein längeres Vorhaben war.
Genau, man weiß auf jeden Fall, es wird auf jeden Fall lang, das weiß man schon mal. Es wird auf jeden Fall hart, es wird auf jeden Fall schnell.
So. Ja, und das muss man wirklich.
Es wird geballert auf jeden Fall.
Das muss man wirklich sagen, weil wenn man das halt, das muss man ja auch alles immer ins Verhältnis setzen. Also gerade auch bei schnell, bei Ultradistanzen, aber wenn man sich das vor Augen führt, ist das wirklich auch nicht nur dieses, was man vielleicht dann auch manchmal kennt, wir hatten ja so viele Rekorde auch einfach so lang, dass es mit Tempo nichts mehr zu tun hat und dass man einfach, dass es nur noch durchhalten ist, sondern die sportliche Leistung dahinter, das Leistungsvermögen ist auch schon so hoch, dass es auch jemand nur schaffen kann, der auch auf anderen Distanzen, also der ist ja so fit, der kann ja auch immer noch 10 Kilometer unter 30 Minuten laufen, wenn er will.
Ist aber auch und echt ein Spezialist für diese irren Dinge.
Ja klar, das ist halt das, was ihn antreibt.
Genau, und jetzt hau mal raus, was er für Zeiten dahingelegt hat.
Also 6 Tage hat das Ganze gedauert. In diesen 6 Tagen ist er 550 Kilometer gelaufen mit 10.287 Höhenmetern, also ein bisschen mehr als 10.000 Höhenmeter in den 6 Tagen und da haben ihn auch teilweise dann Fans von ihm begleitet, also er hatte Mitstreiter, die mussten dann aber mindestens ein Tempo von 5 Minuten 18 pro Kilometer laufen können, weil das war seine Durchschnittszeit über die gesamte Distanz, wenn man sich da halt vor Augen führt, dass das jeden Tag mehr als 90 Kilometer sind.
Ja, und mit den Höhenmetern.
Genau, und dann eben die Leute, die auf Strava aktiv sind, kennen vielleicht den SAT-Wert, der dann eben berechnet für Einzelsplits oder gesamte Läufe, wenn man viele Höhenmeter absolviert hat, rechnet er das quasi raus und nochmal runter und da kann man von ausgehen, dass das deutlich, deutlich unter 5er-Schnitt gewesen wäre, würde man den Kraftaufwand oder die Leistung und Intensität ins Flache übersetzen. War mal wieder schon eine positiv bekloppte Aktion, würde ich jetzt mal
meinen. Ja, teilweise auch noch bei Katastrophenwetter, ne?
Ja, total, stimmt.
Ganz fies Regen und so.
Ja, das war zwischenzeitlich echt übel. Da sind sehr spektakuläre Bilder entstanden. Kann man auch auf seinen Social Media Kanälen sich anschauen. Aber das ist ist schon next level. Wir fragen ja seit Monaten immer schon nach den ganzen Radfahrten und Einheiten der Woche, was kommt noch? Und irgendeiner schafft es
dann immer Challenges. Noch. Ja, ich sag nee, das ist ein neuer Trend. Das ist weg von großen Massenveranstaltungen hin zu persönlichen kleinen Challenges.
Jetzt kannst du noch mal sagen, was du vorhin zu mir meintest.
Was habe ich dir gesagt?
Weil man halt bei Florian Neuschwander weiß, dass der zu sowas auch nicht Nein sagt und dass der sowas dann auch macht, dass irgendwer dann eine Idee hat und er dann einen Anruf von Red Bull bekommt, weil das natürlich auch zusammenpasst. Red Bull steht ja auch für solche Aktionen nicht nur im Laufen, sondern in vielen anderen Sportarten und dann gesagt wird so, also dieses Jahr irgendwie, da fehlt noch was. Wie wär's denn, wenn du einfach mal von Laufen nach Laufen läufst, 550 Kilometer, sowas gefällt dir doch bestimmt. Und der sagt dann bestimmt,
ich glaube auch, ich meine, dass er dabei, ich meine, der hält ja auch den Weltrekord auf dem Laufband.
Laufband 100 Kilometer, ne?
100 oder 50? Nee, 100.
100, ne?
Glaube ich. Völlig irre. Auf jeden Fall hat er mehrere so eine, World for Wings for Life Run auch immer irgendwie vorne mit dabei und so. Ja. Also da geht einiges. Also bekloppte Dinge, da ist er mit am Start, definitiv. Ja, finde ich immer gut anzugucken. Du musst mal wieder einen Triathlet mal wieder einen Triathlon machen, damit
der,
wir ihn.
Der kann ja sonst ausprobieren mal, wie oft er es hintereinander schafft, am Tag 100 Kilometer zu laufen. Weil das war ja jetzt nicht weit davon entfernt. Also eine Woche schafft er dann bestimmt. Ich frage mich wirklich, wie der das verkraftet. Es ist so weit, also einmal 100 Kilometer zu laufen, egal ob locker oder schnell, muss man auch in Anführungszeichen setzen, dann finde ich unvorstellbar. Also würde ich irgendwann gerne machen.
Hätte ich auch immer gesagt. Ich weiß nicht, ob meine Knie das
einmal noch nach Biel.
Aber 100 Kilometer ist tatsächlich so eine unvorstellbare Distanz, bis man es, glaube ich, irgendwann gemacht hat. Und dann
Bekannte und Vereinskollegen von mir, die seit ganz vielen Jahren, teilweise Jahrzehnten schon dabei sind und häufiger mal in Biel gelaufen sind und auch gut abgeschnitten haben und mir, seitdem ich angefangen habe mit Laufen, so diesen Flow ins Ohr gesetzt haben.
Den Flow und so, ja.
Genau. den Flow ins Ohr, in diesem Fall. Da war das schon bei mir immer so, ich will das jetzt nicht machen. Ich habe auch, also das treibt mich auch nicht an, aber das ist etwas, das kommt so, das steht auf der Liste drauf und das wird immer von all dem, was man vorher absolvieren kann, weiter nach hinten geschoben, aber es kommt definitiv nicht runter, weil wenn ich das dann höre, so durch die Nacht durch und das ist dann einfach das, was auch dann Ausdauersport letztendlich ausmacht und auch ja irgendwie Langdistanz, so das Auseinandersetzen mit einem selbst, das Bewältigen von Problemen, die in den Momenten auch erst auftauchen und einfach, also bei sowas muss man ja echt sagen, ein Zehner oder so, das ist auch irgendwie Schmerzbewältigung und auch hat auch irgendwie, finde ich, immer sowas Meditatives, aber so ein Hunderter und gerade durch die Nacht laufen, das stelle ich mir jetzt schon fast überspitzt gesagt so als spirituelle Erfahrung vor.
Kann ich mir auch vorstellen.
Also das, wenn du dann da stehst und niemand ist da im Wald bei 75 Kilometern und du kannst nicht mehr, du willst nicht mehr, deine Regenjacke ist irgendwie durch, es schüttet und du siehst dann, also
Das ist ja wie allen mit diesen, auch auf dem Rad mit diesen Brevet-Jungs irgendwie so, ne? Die lange, dicke Bäuche, lange Bärte und die ziehen dich aber sowas von ab, irgendwie, wenn über die langen Distanzen. Ja. Die fahren einfach. Die stellen das nicht in Frage, weißt du? Und teilweise dann auch noch richtig schnell. Wo man sich auch fragt, wo kommt das her? So trainingstechnisch, dass man sich das nicht mehr, weil da ist nichts hochgezüchtet oder irgendwas so, ne? Und irgendwie super trainingswissenschaftlich, sondern es ist einfach nur treten. Kurbel umdrehen und so lange, bis man da ist. Fasziniert mich auch extrem. Also das ist,
finde ich auch, weil ich mir einfach so vorstellen kann, ich weiß nur, wie es mir vor, also die Wochen, Monate vor Mexiko, während des Rennens und danach und auch bis heute bei meinen Erinnerungen daran geht, das sind einfach diese Momente, für mich jedenfalls, die lösen am meisten Emotionen aus. So währenddessen und auch immer, wenn du irgendwann später mal daran denken wirst. Und das ist halt da auch definitiv der Fall, weil das ja sowas Großes ist für einen selbst. Und gerade wenn, je größer die Ungewissheit ist vor irgendwas, desto schöner ist ja einmal die Belohnung und auch einmal die Emotion, die du immer dann damit verbinden wirst.
Genau, also diese und vor allen Dingen auch diese Wirkung, ne? Also zu wissen, also vorher wirklich eine Ungewissheit gehabt zu haben, kann ich das schaffen? Und dann aber zu sagen, wenn man es dann erledigt hat, dass es einem dann auch wirklich die Gewissheit gibt, irgendwie so, wenn ich das kann, kann ich auch das nächste Ziel angehen. Ne? Ja. Ich kann das machen, ich kann das alles immer mehr begreifen, dass es eben der Körper nur eine Rolle dabei spielt, sondern dass es halt im Kopf sich abspielt.
Und ich glaube, das kann das ja auch jeder nachvollziehen, weil ich glaube, jeder, der den Sport schon ein bisschen länger macht, kann da irgendwie für sich Momente feststellen, in dem für einen ganz persönlich, jetzt nicht insgesamt und nicht von Weltrekorden oder sonst irgendwas, sondern für einen selbst die Grenzen gesprengt hat. Indem man sich mit einer Leistung wirklich selbst so überrascht hat und sich dann gefragt hat, wo kommt das her? Das habe ich nicht kommen sehen. Und dann, wo einem dann immer mit der Zeit, auch je häufiger man das vielleicht erlebt, einem bewusster wird, einmal, dass es das gibt und dass das möglich ist und dass man auch davor weg sollte, sich irgendwie manchmal zu sehr bei Trainingseinheiten daran zu orientieren, was dann im Wettkampf wirklich klappt. Also natürlich kannst du das messen, natürlich kannst du auch Leistungsdiagnostik machen und das alles sehr genau vorhersagen und auch pacen, aber es gibt einfach irgendwie, mal davon abgesehen, dass du das ja nicht, dass das einmal nicht jeder macht und auch nicht vor jedem Wettkampf, dass es einfach Leistungen gibt, die dich so selbst überraschen, dass du daraus so einen großen Lerneffekt hast und vielleicht vorher, vielleicht sorgt das auch dafür, dass du dir das nächste Ziel höher steckst, als es dann möglich ist und dann daran scheiterst, aber vielleicht holt das dann trotzdem das Bestmögliche aus dir raus. So. Also ja. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Besser so als umgekehrt. Besser so als immer zu sagen, ich schaffe das auf jeden Fall und ja, dann limitiert man sich wahrscheinlich.
Ja, auf der anderen Seite ist es glaube ich, dann auch umso größer ist halt auch die Belohnung für einen selber, für Selbstbewusstsein, wenn man dann sieht, dass man was schafft. Ich weiß das auch früher aus dem Triathlonverein, dass wir, da waren auch ein paar Mädels, die immer gesagt, ne, vor ihrer ersten Langdistanz standen und extrem gezweifelt haben an sich, wo ich immer gedacht habe, warum zweifelst du so? Ich sehe, wie du läufst, ich sehe, wie du Rad fährst, ich sehe, wie du schwimmst. Du schaffst das auf jeden Fall. Die das aber selber nicht für möglich gehalten haben. Ne? Die ja gesagt haben, ich werde das versuchen, aber ich glaube, ich schaffe das nicht.
Ja, das weiß doch jeder, der den langen Distanz gemacht hat.
Ja,
dass es sich einfach böse erwischen kann. Ganz egal, wie fit du bist.
Genau, aber die haben das nicht zusammengekriegt. Die hatten das Selbstbewusstsein, nicht zu sagen, irgendwie, ich schaff das Ding, ich gehe das an. So wirklich extrem gezweifelt. Und dann nachher hat es natürlich ohne Probleme geklappt. Und natürlich ging dann die Karriere auch weiter sozusagen, ne? Bis hin zu 100 Kilometer Lauf nachher.
schließt sich wieder ein
Kreis. Ja, weil die dann irgendwann gemerkt haben, so, es geht ja doch. Ja. So, ne? Ja. Ja. Und deswegen, letztendlich weiß man es nur, wenn man es ausprobiert hat.
Ne? Auf jeden Fall. Also eine gesunde Portion Realismus gehört natürlich immer dazu, das muss man an der Stelle auch sagen. Aber klar, das ist so ein Effekt, wenn man den erstmal erlebt, das ist was ganz Besonderes und dann da erinnert man sich auch immer.
Genau. Dran. Aber dafür gibt es ja uns, Stichwort 2. November. Ne? Denn das kann man sagen, wer so ein Projekt angehen will wie Langdistanz und sagt irgendwie, er trainiert mit Power and Pace mit unseren Plänen, und der kommt verletzungsfrei dadurch und macht das, was Coach Björn ihm sagt, dann wird er auf jeden Fall das schaffen. So, da würde ich Ihnen Garantie drauf geben. Ne, das, wenn natürlich alles, ne, gesund und so weiter, ist ja immer die Frage. Aber allein, wenn man sich jemanden sucht und der einem sagt, was man tun soll, ne, weiß ja auch nicht jeder von sich selbst, was muss ich tun und so weiter und wie viel muss ich trainieren. Aber wenn man den hat, wenn man einen guten Plan hat und den verfolgt, dann,
das ist ja auch sowieso so verblüffend zu sehen, ob es jetzt über die ganzen Jahre mit den Trainingsplänen auch bei uns, dass es teilweise da, also dass die breite Masse, dadurch, dass wir ja irgendwie 4, 5 verschiedene Sachen anbieten und Leistungsklassen und auch Distanzen, dass da Leute bei sind, die sich die Hawaii-Quali sichern und dann eben andere, die dann natürlich mit einem anderen Plan, aber dann auch einfach ihren ersten Triathlon schaffen. Also so unterschiedlich sind halt die Herausforderungen.
Ja,
ne? Und natürlich muss man das so auch betrachten. Also wenn ich jetzt davon rede, ist ja der Maßstab nicht irgendwie, man soll sofort eine Langdistanz machen, man soll 100 Kilometer laufen, sondern für einige Leute ist dann eben das Finish des ersten Triathlons oder das Unterbieten von einer bestimmten Zeit bei einem Lauf oder auch bei einem Schwimmen oder eine neue Leistung beim Radfahren. So. Und deswegen meinte ich halt, Realismus gehört dazu, aber der Effekt ist halt für jeden der gleiche.
Genau, und das hängt nur von den persönlichen Zielen ab, wie groß das dann am Ende wird. Ja.
So, als Rausschmeißer haben wir noch unsere letzten, in diesem Fall sind es 2 Kategorien, ein Kommentar der Woche und eine Einheit der Woche. Kommentar der Woche kommt von Chrissy Wellington.
Ja.
War ein Twitter-Kommentar unter einem Ironman-Video. In dem Video, das wurde am Wochenende, glaube ich, veröffentlicht, letztendlich zum Hawaii-Wettkampfwochenende, ein Blick in die Historie, Überschrift, die krassesten Frauen, die auf Hawaii abgeliefert haben. So.
Ja, ich musste das erstmal übersetzen, was fiercest
women
hieß es, ne?
Genau. Und da waren dann eben von der ersten Frau, die den Wettkampf überhaupt mal, ich glaube, 1984 oder so, gefinisht hat, bis hin dann zu all, die den Wettkampf dominiert haben. Paula Newby-Fraser 8-mal gewonnen. Und komischerweise kam darin nicht Chrissy Wellington vor als Weltbestzeitinhaberin, 8 Stunden 18 immer noch in Rot und 4-malige Hawaii-Siegerin. Und natürlich die, muss man ja ganz klar sagen, die dominanteste ihrer Zeit. Also das kommt ja mit vielen Rennen von Daniela Rief auch gleich, dass das wirklich so außer Konkurrenz ist. Und auch Daniela Riefs, weiß man bis heute nicht, ob es ein Scherz ist oder nicht, dass sie dann eher gucken möchte, dass sie den Männern ganz vorn immer ein Stückchen näher kommt. Mhm. Dass das dann eher die Frage ist und auch war bei Chrissy Wellington. Und die kam eben in diesem Video nicht vor, bei den Frauen, die da aufgezählt wurden. Und da hat sie dann unter dem Video kommentiert und das wurde fast 1500 Mal geliked. dass sie sinngemäß gesagt hat, sie kann's oder sie muss sich eingestehen, obwohl sie niemals für öffentliche Bestätigung oder für den öffentlichen Zuspruch und die Anerkennung den Sport gemacht hat, tut es ihr weh und es ist ein Schlag in den Magen, nicht in dieser Auflistung dabei zu sein. Und das finde ich auf der einen Seite extrem traurig, das zu lesen, weil sie hat dann noch zweimal drunter kommentiert und auch wirklich nochmal versichert, so, es geht mir jetzt nicht darum, also so Fishing for Compliments mäßig, jetzt sollen mir nicht alle sagen, wie toll ich doch war und ach, ja, du warst die Beste, so nach dem Motto, sondern es macht sie einfach traurig zu sehen, was sie geschafft hat und dass es da offensichtlich irgendwie keine Anerkennung für gibt. Und das ja auch ganz klar zu Recht, weil wenn man halt weiß, dass man über Chrissy Wellington redet, dann ist das auch schon verwunderlich. Und auf der anderen Seite fand ich es dann irgendwie, ja, also ich fand es total angemessen, dass sie darauf das auch so öffentlich kommentiert hat, weil irgendwie ist es dann schon traurig zu sehen, dass so jemand da einfach, weil ich glaube persönlich, ich weiß es ja auch nicht, ich glaube, sie wurde einfach vergessen. Ich glaube, da wurde das Video zusammengeschnitten und Mike Riley hat das ja kommentiert, auch mit seinen teilweise dann Erfahrungen und das waren ja, müsste ich jetzt gucken, aber 4, 5, 6 Frauen oder so waren das.
Ja, ja, ja.
Und da wurde einfach dann.
Ja, aber das kann ja nicht sein.
Kann nicht sein, aber es muss ja so sein.
Ja, aber also vielleicht haben sie aber auch gesagt, wir können nur eine bestimmte Anzahl nennen und vielleicht ist es eigentlich eine total subjektive Geschichte, dass sie einfach gesagt haben, wir nehmen Daniela Rief rein, wir nehmen Miranda Carfrae rein. So, ne? Wir nehmen Paula Newby-Fraser und wir nehmen die erste und dann irgendwie eine Age-Grouperin hatten sie, glaube ich, auch noch, ne?
Bei Carfrae zum Beispiel war das ja auch mit Aufhänger ihr, ich weiß nicht in welchem Jahr, 2013, dieses eine Comeback, was sie dann halt hatte nach dem Radfahren, wo sie fast über 9 Minuten, fast 10 Minuten beim Marathon aufgeholt hat, wo das einfach vorher keiner für möglich gehalten hätte. Einfach das an solchen Momenten auch festgemacht hat, also an so historischen Momenten, an die man sich dann auch erinnert. Also die erste Finisherin, dann auch jemanden wie Daniela Rief mit Streckenrekorden und so, dann einfach die Rekordsiegerin, die dann eben 8 Siege hat und dann nicht in Anführungszeichen nur 4, was ja dann die Hälfte ist.
Ja, klar.
Also natürlich könnte es theoretisch sein, dass dann gesagt wurde, dafür ist jetzt irgendwie kein
Platz, ist ja aber auch Quatsch.
Ja, es ist auch Quatsch, aber irgendwie scheinen die sich ja dafür entschieden zu haben.
Das glaube ich nicht. Die haben die einfach vergessen.
Das kann die ja nicht vergessen.
Doch, wer das gemacht hat, das muss denen doch passiert sein.
Nein, das kann nicht. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, das war eine bewusste Entscheidung. Das ist aber natürlich immer eine krasse Entscheidung. Ne?
Ja, aber meinst du, das liegt dann daran, dass sie in ihren...
Aber vergessen wäre ja genauso schlimm.
Also, einer zum Beispiel hat einen Screenshot in unsere Carbon-Laktat-Gruppe bei Facebook gepostet und andere haben dann drunter kommentiert, unter anderem, dass mit der Begründung, sie wäre einfach in ihrer Zeit so gut gewesen, dass das nichts... irgendwie keine große Geschichte drumherum war, weil sie einfach so herausragend war. Aber dieser Faktor an sich, also diese Tatsache, dass man das im Nachhinein auch sagen muss, ist ja schon so bezeichnend, dass du ja so jemanden nicht außen vor lassen kannst.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt.
Das war jetzt auch nicht auf dich bezogen, sondern einfach so, also wenn man da quasi als Automatismus sagen muss, die war zu gut für alle anderen, da kann man ja nicht sagen, ja, dann kann man sie nicht mit aufzählen. Das ist ja umso mehr ein Grund eigentlich.
Ja, es ist schon... Ja, vielleicht müssen wir mal nachfragen, was da der Grund war. Aber es war tatsächlich so, ich bin ja relativ spät erst zum Triathlon gekommen. Ich habe sie nie bewusst in einem Rennen gesehen. Ich habe tatsächlich, am Anfang habe ich dann irgendwie auf Sebastian Kienle geguckt, irgendwie so, ne? Mhm. Und das Frauenrennen und die ersten Frauenrennen waren dann halt so Miranda Carfrae und Daniela Rief, dieses Duell, was sich dann da entsponnen hat. Und für mich war das vorher, ich habe es immer nur, also ne, bevor ich richtig intensiv mich mit Triathlon beschäftigt habe, war halt immer dann so, ja, Chrissy Wellington gewinnt. Das war quasi, wie du gerade gesagt hast, das war so, ja klar, wer sonst? So, ne, das war irgendwie so, so abgespeichert.
Einfach so wie mit Daniela Rief normalerweise auch jetzt in der Zeit, ne, wenn halt nichts irgendwie passiert, das war ja über viele Jahre auch so. Da hast du ja letztes Jahr Hawaii so als Aussetzer und das Jahr in Frankfurt, wo sie am Streckenrand stand, weil es so kühl war. Ansonsten war es ja auch immer so. Abgesehen 73. von einer 73 WM und ich glaube einem Challenge-Rennen Gran Canaria, das war dann aber auch April und Vorbereitung und mehr so aus dem Training, aber bei den großen Dingern, jetzt über so viele Jahre war es ja auch in fast allen Fällen mit ganz wenigen Ausnahmen so.
Ja.
Merkwürdig auf jeden Fall, ich glaube trotzdem, meine Meinung bleibt dabei, ich
kann mir nicht vorstellen, dass das eine bewusste Entscheidung war, weil sie da, das hätte,
ja.
das würde
vielleicht
keinerlei
ja
Argumentation
bei Iron Man folgen. Auf sie. Vielleicht was ist da auch hinter den Kulissen Stress.
Tja, kann auch sein.
Ja.
Wir wissen es nicht. So, Einheit der Woche, mal was zum für die Leute, die vielleicht jetzt gerade schon so ein bisschen einsteigen wollen, auch was Schönes eigentlich zum Nachmachen. Ein Klassiker, eher für Kurzdistanzler, zwei Sets von 8x200 Meter, in diesem Fall absolviert von Morgan Pearson, Achter geworden bei der WM in Hamburg, zweitschnellste Laufzeit, eine Sekunde langsamer als Alex Yee, wenn ich mich nicht täusche, 14:24. Ja, ehemaliger Läufer, wir haben schon mal über ihn gesprochen. Und vor, ich glaube, mittlerweile fünf oder sechs Jahren auch schon 13:34 auf 5000 Meter gelaufen. Also der ist ordentlich fit, auch wenn er jetzt Triathlon macht. Der hat ein Set davon auf der Bahn gemacht, ein Set davon bergauf. Also auch das, was jeder so eigentlich schön nachmachen und variieren kann. Auch eine schöne Einheit zum, wie gesagt, Wiedereinstieg. Er ist die halt eben dann mit 200 Meter Trabpause in 27 bis 28 Sekunden gelaufen. Das wird vermutlich nicht für
schön.
So viele
was Schönes zum Nachmachen, genau.
Die geeignete Zeit sein, aber das muss ja auch nicht. Und ja, logischerweise bergauf dann ein bisschen langsamer und Trabpause runter als Pause. Ja, einfach was Schönes dabei, was man mal ausprobieren kann. Auch jetzt in der Jahreszeit. Schön was für.
Total schön.
Ja, doch, du wenn ich mich daran erinnere, wie wir schon Berganläufe in der Mittagspause gemacht haben.
Ja, aber was war daran schön?
Das Gefühl danach.
Das Gefühl danach, ja. Das stimmt, tatsächlich, ja. Und das ist wirklich eins der besten Gefühle, die man abseits des Wettkampfs haben kann, wenn man so einen Quatsch hinter sich
ja, und die Fitness im Wettkampf und das Ergebnis und die Freude, dass es sich halt gelohnt
hat. Ja, aber
da
kann man sich ja nicht, weil ich also auch da kann man sich erst danach ja darüber freuen, weil während drin freust du dich ja nicht, dass du so super fit bist, sondern du läufst ja trotzdem an der Schmerz- und Kotzgrenze.
Ich weiß ja nicht, ob das gegen mich spricht und ich was falsch mache, aber ich habe ganz oft Trainingseinheiten, die härter sind als Wettkämpfe.
Ja, vielleicht, ja.
Nee. Also zumindest mehr wehtun, weil das Design, sage ich jetzt mal, der Einheit so ist, dass die Schmerzen, das ist halt eben keine gleichmäßige Leistung. Es ist ja immer einfacher, auf einem hohen Niveau gleichmäßige Leistung zu bringen, als mehrere Male hintereinander möglicherweise weit über eine Durchschnittsleistung, über einen längeren Zeitraum hinauszugehen. So. Aber was mir dabei noch aufgefallen ist, Morgan Pearson, einfach ein Läuferphänomen, deswegen habe ich das mal mit reingenommen, seinen langen Lauf an dem Wochenende in der Woche gemacht, 24,2 Kilometer in 3,34er Schnitt. Also sehr, sehr schnell, und das sieht man eigentlich wenig bei Triathleten aufgrund des Gesamtumfangs und daneben auch so das lockere Laufen, Fettstoffwechsel und so weiter, da hast du es ja häufiger bei Triathleten, dass die dann eher mal ganz, ganz langsam unterwegs sind, selbst die Top-Profis. Also
man wundert sich manchmal, wie langsam.
Genau, anhand ihres Maßstabs so, natürlich jetzt gemessen, aber da ist dann eben, das fand ich ganz witzig zu sehen, weil da sieht man dann eben, der war bis dahin sein ganzes Leben lang Läufer, weil da ist es ja ganz klassisch, der lange Lauf wird schnell gemacht. Mhm. Im Triathlon ist es ja eher, der lange Lauf wird langsam gemacht. Da könnte man jetzt eine ganze eigene Podcast-Folge drüber machen.
Ja.
Aber ja, da sieht man dann eben, so unterschiedlich ist das. Wenn das einmal so drin ist, dann wird da offensichtlich auch Gas gegeben. Ja, aber vermutlich mit Sinn und Verstand. Der hat ja auch einen Trainer.
Hoffentlich.
In diesem Sinne sind wir durch für heute. Hat auch wieder eine lange Zeit gedauert.
Wie immer, wenn wir uns unterhalten, Simon.
Genau. War sehr schön, hat mir Spaß gemacht.
Mir auch.
Alles klar. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören nächste Woche, in welcher Konstellation auch immer. Und ja, bis dahin, schönes Training oder schöne Offseason.
Tschüss.
Ciao.